Fritz. Podcast.
Hendrik Schröder.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Guten Abend, wer sich jetzt auf zwei Stunden Fußballtalk hier im Blue Moon auf Fritz gefreut hat, dem muss ich leider enttäuschen, denn eingeladen waren Benjamin Dänisch von Spiegel TV und Benjamin Kuhloff von Elf Freunde. Gemeinsam mit den beiden wollte ich hier zwei Stunden lang die aktuelle Fußball-Bundesliga-Saison, die gerade gestartete, diskutieren, gemeinsam mit euch und viele Randaspekte des Fußballs ansprechen. Aber einer der beiden Bennys steckt leider in Hamburg fest im Zug, auf dem Bahnhof vielmehr, aufgrund des Lokführerstreiks. Und deswegen habe ich gedacht, okay, nur zu zweit, so halb die Sendung machen, keine Lust, über Fußball kann man auch noch in ein paar Wochen reden, solange der Ball redet, also läuft. Also verschieben wir das Ganze, bis alle wieder wohlbehalten in Berlin angekommen sind und reden heute über aktuelle politische Themen, eine aktuelle politische Runde heute im Blue Moon, denn mit dem Lokführerstreik sind wir ja eigentlich schon mittendrin. Also es gibt eine ganze Menge Sachen, ganz aktuell der Lokführerstreik, wo mich interessieren würde, was ihr davon haltet, ob ihr vielleicht direkt betroffen wart, seid, immer noch irgendwo wartet, rumhängt im Chaos wart, Verständnis habt für diesen Streik, den auch sinnvoll findet, den unsinnig findet, eure Meinung dazu, aber auch eure Meinung zu einer ganze Menge anderen Themen, die so aktuell waren. Heute zum Beispiel im Bundestag wurde abgestimmt über die Waffenlieferungen an die kurdischen Peshmerga-Kämpfer und es wurde mit Ja gestimmt. Das war zu erwarten. Das war auch nur eine symbolische Abstimmung, aber nichtsdestotrotz ist das jetzt ein Beschluss und in 10 Tagen geht es los mit dieser Waffenlieferung. Kann man drüber diskutieren, wie sinnvoll das ist, haben wir letzten Montag auch schon gemacht, aber jetzt liegen ein paar mehr Fakten vor, was jetzt wann wie geliefert wird. Auch in der Ukraine überschlagen sich die Ereignisse, auch darüber können wir sehr gerne diskutieren oder auch darüber, worüber ihr reden wollt. Aktuelle politische Runde heute im Blue Moon.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Wer sich für Landtagswahlergebnisse interessiert, der kann ja gemeinsam mit mir auch mal nach Sachsen schauen, wie da die Landtagswahl ausgegangen ist. Die AfD vorne mit fast 10%, die NPD knapp nicht drin. Es war auch ganz interessant, mal zu gucken, in einer Woche oder in 2 Wochen wählt Brandenburg, was das dafür heißen könnte. Wovereit ist zurückgetreten, der König von Berlin, der Langjährige, seit 2001. Auch darüber könnte man reden, was ihr davon haltet, von diesem Rücktritt, ob der überfällig war, ob ihr es schade findet und wer dieser 3 Kandidaten, die jetzt anstehen, in euren Augen Nachfolger werden sollte. Es gibt auch noch andere Themen, so ein bisschen, die mehr Richtung Boulevard gehen, diese gehackte Cloud. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo jetzt also hunderte von Promis oder 100 Promis Nacktbilder in dieser Cloud gehabt haben sollen oder in mehreren Clouds. Die sind gehackt. Einige sind jetzt schon veröffentlicht. Der Hacker droht jetzt damit, noch andere zu veröffentlichen und so. Die Ice Bucket Challenge, die uns in den letzten Tagen und Wochen begleitet hat, wo auch immer im Netz, wo dann auch viele sich gefragt haben, was soll das eigentlich, was ist das für ein Phänomen, warum machen alle da mit und was hilft das jetzt am Ende eigentlich denjenigen, für die das eigentlich sein soll? Oder wollt ihr über ganz andere Sachen reden? Aktuelle politische Themen aus den letzten Tagen, aus den letzten Wochen oder die euch überhaupt generell auf dem Herzen liegen, die besprechen wir heute. Dafür haben wir 2 Stunden Zeit, da muss man kein Mega-Experte für sein, bin ich auch nicht für all diese Themen, wie könnte man zu allen Themen ständig alle Fakten parat haben, aber eine Meinung habt ihr und eine Haltung habt ihr und ein Gefühl habt ihr und das will ich gerne wissen. Thema eurer Wahl 0331 70 97 110. Wir rufen zurück. Noch nicht volljährig und schon voll der gute Rapper. Sierra Kid mit Knicklicht gehört im Blue Moon auf Fritz, wo wir heute eine aktuelle politische Runde machen. Das bedeutet, ihr ruft an und sagt, zu welchen politischen, sozialen, zu welchen aktuellen Themen wir uns mal unterhalten sollen. Andere Leute eingeladen sind, auch anzurufen. Wir unsere Meinungen, unsere Standpunkte, unsere Gedanken, unsere Fragen austauschen sollten. Ihr sagt, worum es geht. Ukraine, Waffenlieferung, Wovereit, Rücktritt, andere Probleme in der Welt, in eurem Landkreis, in eurem Wahlkreis. In diesem Land, auf diesem Kontinent, wo zwickt's euch? Worüber wollt ihr reden? 0331 70 97 110. Christian aus Hainsee, grüß dich.
Hi, grüß dich.
Christian, worüber reden wir?
Ja, Ukraine ist ja immer noch ganz spannend. Ne? Das läuft ja jetzt schon fast ein Jahr. Und irgendwie sind wir noch nicht so richtig klar, was da eigentlich passiert. Ne? Also, dass Putin da gewisse Interessen verfolgt, das haben wir ja schon nur mitbekommen. Hier hat er zwar irgendwie nicht so ganz offensichtlich deutet, aber doch sehr effizient auf der anderen Seite.
Putin.
Aber ja, sie hat ja die Krim irgendwie so im Handschlag genommen. Das war ja schon, sage ich mal, ob man das jetzt mal rechtsstaatlich war, ist natürlich nicht in Ordnung, aber es hat relativ ohne großen Aufwand ja funktioniert. Das sieht leider nicht mehr ganz so aus. Ne? Jetzt haben wir schon eine Menge unschuldige Tote dann aus der Ukraine.
Und wirklich viele Tote, ne? Ich kann jetzt die aktuelle Zahl nicht, präsentieren, aber es gab neulich mal eine Zahl von einem, wir hatten diese Zahl rausgebracht, ich glaube irgendein Hilfswerk oder so, und, weiß ich nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, aber diese Zahl war echt erschütternd. Also es waren, waren Tausende.
Ja. Okay. Also ich sag mal so, die Leitmedien berichten da ja dessen natürlich Russland da den ganzen Tag ab. Wie gesagt, das ist ja auch eine Seite der Medaille, aber meiner Meinung nach kann das jetzt nicht alles sein. Genau wie bei einer Medaille gibt es auch eine andere Seite. Und irgendwie fehlt mir da so, sagen wir mal, die Analysekraft oder Willigkeit so der Medien. Wir haben ja nun wirklich so tolle und so viele, insbesondere seitdem wir in den 90er Jahren ja auch privat und andere Medien noch dazu bekommen haben, aber so richtig kommen die auch nicht weiter. Ne? So täglich das gleiche Mantra, was man da hört.
Welche Informationen sind es konkret, die du gerne hättest?
Ja, das wird ja mal sehr viel erzählt. Mal ein Beispiel, dieses auch dieses Unglück dort mit dem Flugzeug, mit der MH17 oder wie sie damals hieß.
Ja.
War natürlich auch eine wirklich eine schöne Sache, weil da auch wieder Unschuldige sozusagen büßen mussten. Jetzt ist ja auch fast egal, was da passiert ist im Detail, aber die Leute sind halt tot, das ist letztendlich entscheidend. Und es wurde ja groß angekündigt, dass das diese und jene Leute waren. Jetzt sind aber schon wieder viele Wochen vergangen. Der Flugschreiber ist ja auch irgendwo jetzt gelandet, glaube ich, in den Niederlanden. Hm. Wird da schon mehrere Wochen irgendwie ausgewertet und man hört gar nichts mehr. Das wundert mich eigentlich, weil die Technik ist ja heute in der Lage, sowas relativ schnell eigentlich durchzuziehen. Ne?
Ich weiß nicht, anscheinend nicht. Also anscheinend ist
offensichtlich
aber
nicht.
Aber ich glaube, dass man nicht genau weiß. Also die spannende Frage ist ja, das soll jetzt nicht zynisch klingen, aber da, also bei der Aufarbeitung des Ganzen,
ja.
Wer hat dieses Flugzeug abgeschossen? Und nach meinem Verständnis ist das ja so, dass die Gemengelage auch vor Ort, welche Truppen befanden sich eigentlich an welcher Stelle, wer besitzt eigentlich überhaupt welche Waffen, wer hätte welches Interesse, dass das so wirr ist, mir scheint das jetzt nicht unlogisch, dass das nicht so glasklar zu bestimmen ist nach kurzer Zeit.
Ja, d'accord, aber viele, sage ich mal, sind ja da schon sehr schnell vorausgeschossen und haben natürlich wieder alles versucht auf Russland zu schieben. Natürlich ist da eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es auch so gelaufen ist. Ne? Aber ich sag mal so, es ist immer besser, wenn man sich erst so richtig aus der Deckung traut, wenn man auch wirklich Beweise hat oder sehr gute Indizienketten. Und das sehe ich jetzt eigentlich noch nicht, auch nach diesen 3 Wochen jetzt nicht. Wir haben ja auch lange nichts gehört, ich glaube, du auch nicht. Ne? Mhm. Und das fragt man sich ja manchmal schon. Und was mich immer gewundert hat, ist, warum sozusagen provoziert man dann oder versetzt diese Separatistengruppen überhaupt in die Situation, diese Luftabwehrraketen überhaupt benutzen zu können. Und da komme ich eigentlich zum Punkt, warum setzen diese neuen Leute in Kiew, die ja Vorbild sein wollen, gegen die eigene Bevölkerung, die mögen sie zwar nicht so, die russisch-ethnischen, das haben wir ja schon mitbekommen, aber warum setzen sie dann sozusagen alle möglichen Waffengattungen ein, die man so hat, ne, auf die eigenen Leute, die dann irgendwo in Donetsk oder Luhansk oder wo sie sitzen. Also inklusive.
Ja, sind das die eigenen Leute? Das ist, finde ich, eine spannende Frage dabei. Wer sind denn eigentlich diese pro-russischen Kämpfer? Also die schießen ja...
Natürlich welche geben, die da reinsickern. Das will ich auch schon sagen. Da ist sicher... Komm, blick mal ganz kurz.
Ja.
Da ist sicherlich was dran. Auf der anderen Seite gibt es natürlich schon eine große russische ethnische Gruppe dort in der Ostukraine. Das ist ja kein Geheimnis. Hm. Und von daher gibt es natürlich schon irgend sowas wie eine gewisse Verbindung. Ne? Und ich denke mal, Putin hat natürlich auch genug Druck aus dem Inland, da auch nicht nur zuzuschauen. Also das darf man natürlich auch nicht verachten.
Aber
kann er sich immer nebenstellen und und einfach hoffen, dass da das gut ausgeht. Wie gesagt, ich glaube, Kiew hat viel falsch gemacht und da natürlich auch im Zusammenhang die EU.
Aber warte mal, wenn ich da kurz einhaken darf, weil du sagst, Kiew schießt auf die eigenen Leute mit allen möglichen Waffengattungen. Also das ist ja ein Krieg, der zwischen der ukrainischen Armee und diesen russischen Separatisten, pro-russischen Separatisten geführt wird. Also dass Kiew jetzt mutwillig auf Zivilbevölkerung ballert, das ist jetzt eine sehr grobe Unterstellung.
Nein, mutwillig habe ich auch nicht gesagt. Das ist würde ich auch so nicht behaupten, aber zumindest grob fahrlässig wird natürlich sehr viel Kollateralschaden da in Kauf genommen. Und ich weiß nicht, ob es eben schlau war, da sozusagen auf die Mittel, die man ja bei Putin auch mal verurteilt und so weiter, dann aber auch selbst zu setzen. Ich denke mal, man hätte eine ganz andere Strategie fahren können, die deutlich zurückhaltender hätte laufen sollen. Denn dann hätte man zeigen können, dass es einem wirklich um die ganze Ukraine geht, aus der Sicht Kiews.
Ja.
wo nicht um besondere oder nicht bisher klare Machtinteressen oder Veränderungsinteressen. Ne?
Aber ist für dich der Sachverhalt nicht so, dass es ein ukrainisches Staatsgebilde gibt, was diese prorussischen Kämpfer durch ihre Aggression in Frage stellen?
Klar, das ist so. Ne? Da steht eine sozusagen eine Veränderung der Landkarte an, um es mal banal zu sagen. Das meintest du ja damit. Ne?
Genau, also ist jetzt so, also aber.
Die hat ja auch schon begonnen, die ist ja schon unterwegs.
Ja, ja. Ist halt die Frage, wie weit man das überhaupt, mit welchen Mitteln, wer das überhaupt noch zurückdrängen kann. Ich war ganz erstaunt, als ich diese Einschätzung der NATO in einem Magazinartikel gelesen habe, online, bei Spiegel Online, dass da die NATO-Generäle auf so einer Sitzung zum Schluss gekommen sind, dass Kiew militärisch diese Auseinandersetzung eigentlich schon verloren hat. Das hat mich sehr erstaunt, dass deren Analyse schon so glasklar ist an dieser Stelle. Was heißt das eigentlich? Also ist eigentlich verloren dann dieses Landstück?
Ja, außer man würde jetzt einen großen Konflikt suchen, ne? Der natürlich nicht mehr skalierbar wäre, auch für Westeuropa. Von daher ist, denke ich mal, die Einschätzung da schon nicht so ganz falsch.
Christian, was machst du da eigentlich nebenbei?
Hörst du mich nicht mehr?
Doch, aber es schnurrt immer ganz fantastisch.
Naja, ich habe es vom Handy angerufen, so ich rufe wieder mal vom Festnetz an. Ist ja wirklich schlecht.
Okay, dann mach das,
ja,
Christian.
Ich versuche das mal, du bist ja noch ein bisschen da, ne?
Ich gebe dich nochmal raus zu Christoph. Dann klärt ihr beide das.
Ich komme über Festnetz zurück. Danke.
Alles klar. Quatschen wir gleich ein bisschen weiter über Festnetz und über die Ukraine. Bringt euch gerne ein in diese Diskussion. Gerne eure Meinung zur Ukraine ist gefragt. Eure Meinung zu anderen aktuellen politischen Themen. Wir machen eine offene politische Runde. Das heißt, die Themen, die euch so in den letzten Tagen und Wochen politisch in dieser Welt oder auch in dieser Republik oder auch in eurer Gegend bewegt haben, für die haben wir ein offenes Ohr und die möchte ich gerne diskutieren. Ukraine natürlich ein Thema, ein Dauerbrenner. Wobei es da auch, wenn man mal genau hinguckt, auch mittlerweile oder im Moment auch Veränderungen gibt, die auch ein bisschen besorgniserregend sein können, finde ich so. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber dass die NATO sagt, ja, die Rebellen sind jetzt die Gewinner und Putin hat sich angeblich, weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, gegenüber EU-Kommissionspräsident Barroso geäußert. In einem Telefonat hat er wohl gesagt, wenn ich will, dann nehme ich Kiew in 2 Wochen ein. Also säbelrasselnd vielleicht, dicke Sprüche, vielleicht ja auch militärische Realität, aber weit entfernt davon, wirklich Realität zu werden. Aber dass er sich zu solchen Sätzen hinreißen lässt und was würde das eigentlich bedeuten, so finde ich schon eine sehr spannende Sache. Können wir gerne drüber reden. Worüber sollt ihr sprechen? 0331 70 97 110. Albrecht aus Bad Belzig. Hallo.
Tag.
Albrecht, worum geht's bei dir? Auch um die Ukraine.
Ja, ich würde mich dann noch anschließen. Ich finde, Putin ist gar nicht so machtversessen, wie man immer glaubt. Sondern er hat einen relativ glasklaren Plan. Und wenn man ihn jetzt aus den Zeiten ein wenig beobachtet, versucht er meines Erachtens, die Krim hat er ja im Flug übernommen. Und jetzt, von meines Erachtens, ist ja die Europäische und die USA nicht ganz zufrieden damit, oder?
Dass sie es übernommen haben. Die USA und die EU werten das als völkerrechtswidrigen Angriff auf die Integrität der Ukraine, würde ich mal sagen.
Meine ich ja. Und deswegen versucht jetzt Russland, bei Donetsk und so, versuchen sie da noch eine zweite Front aufzumachen, sodass die EU und die USA versuchen jetzt auf diplomatischen Wege mit bitte, bitte Russland, hör doch auf. Und dafür, Russland versucht jetzt auf diplomatischen Weg im Rahmen der Verhandlungen, ist meines Erachtens relativ logisch zu erkennen, dass hier seine Übernahme auf der Krim anerkannt wird und dadurch halt so als Gegen, so als Tausch gewertet werden soll. Sie ziehen sich aus der Ostukraine zurück und dafür bekommt Russland halt da die Krim.
Das ist meine Einschätzung dazu. Interessante These. Du meinst, er will dazu die Ukraine und auch die westlichen Staaten zwingen, das anzuerkennen, dass die Ukraine fortan dass die Krim fortan ein Teil Russlands ist. In welcher
Oder wie
Organisationsform auch immer.
Ja, aber sonst würde Russland ja nicht so permanenten militärischen Einsatz dort durchführen und die Separatisten derartig unterstützen mit Schnellfeuerwaffen, Luftabwehrwaffen und Panzern.
Ja, aber ist das eigentlich, liest du Sachen darüber, wo glasklar bewiesen ist, aufgeführt ist, erforscht ist. Das und das kommt jetzt von Russland, das und das liefert die russische Armee dahin, die und die sind russische Kämpfer. Also man liest immer wieder, ja, da wurden welche gesichtet, die waren auch in der Krim, ja, die waren eindeutig aus Russland, da haben manche sogar Interviews gegeben, sagt, ja, das sind russische Kämpfer. An den Grenzorten, an der russisch-ukrainischen Grenze sind tausende von russischen Soldaten und jede Menge Material und die Ukraine kontrolliert de facto diese Grenzen nicht mehr. Also es ist alles naheliegend, dass das so ist, aber was wissen wir denn eigentlich genau darüber, wer diese Leute wie unterstützt?
Aber kleine Frage, wie sollten Separatisten an hochmoderne Waffen kommen?
Ja, klar. Also denke ich auch. Und ich denke auch, wie kann das so schnell sein auf der Krim, genauso wie in der Ostukraine, dass so Freischärler, so ein Separatistenheer da so gut organisiert ist und in der Lage ist, so einen effizienten Krieg zu führen? Kann ja eigentlich gar nicht sein.
Meines Erachtens habe ich ja auch gehört in der Tagesschau und Co., dass die ukrainischen Zöllner den Hilfskonvoi nicht kontrollieren konnten, sondern dass es nur russische Zollkontrolleure gemacht haben.
Ja, die haben so ein paar Wagen kontrolliert und dann ist der Konvoi ja einfach losgefahren.
Ja. Und wer sagt, dass in diesen anderen, das waren ja wie viel, 160, glaube ich?
Nee, mehr. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel. Ich glaube mehr.
Auf jeden Fall war es eine ganze Menge und die waren 3 Wochen. Und ich denke nicht, dass die in 3 Wochen, sag ich jetzt mal, schaffen 200 LKWs komplett auszuräumen und wieder einzuräumen und kontrollieren, dass da überhaupt nichts drin ist.
Hm.
Und die wollen das dann auch schaffen. In Deutschland würden sie beim Zoll, wäre es so, die würden durch so einen Magnetspind, auf jeden Fall, da haben sie für Container sowas, da fahren die LKWs durch, dann ziehen sie, was drin ist. Die Technik haben sie da nicht, meines Erachtens.
Hm. 280 waren es übrigens.
280.
Und es steht jetzt der zweite Konvoi schon vor der ukrainischen Grenze.
Deswegen ja. Ich schätze mal, dass Russland doch gar nicht so plump ist, wie die meisten annehmen. Bei einer Schule wird auch gesagt, wurde mir berichtet, dass sie sagen, dass die Amerikaner und die Russen HDHS-Kinder sein und Aufmerksamkeit wollen. Das denke ich nämlich nicht. Das ist meines Erachtens alles Taktik, um die europäischen Länder, damit, ich glaube, der Konflikt schweißt die amerikanisch-europäische Beziehung noch teilweise zusammen. Hm. Aber was wären denn die nächsten Maßnahmen, welche Strafen wären denn die nächsten Schritte?
Albrecht, darf ich noch eine Sache zu denken geben bei deiner Theorie? Da kämpfen ja in der Ostukraine auch Leute aus voller Überzeugung dafür, dass sie sich als eigenständiger, an Russland orientierter Staat oder von der Ukraine ablösen wollen oder sogar sich komplett Russland anschließen wollen, wie auch immer. Also da kämpfen Leute tatsächlich für die Abspaltung von der Ukraine, unabhängig davon, was Putin will. Was macht man jetzt mit denen? Also wenn alles nur auf Putins Plan funktioniert und dann sagt er irgendwann so, die Ostukraine wird jetzt aufgegeben, wenn er das so im Griff hat, dafür bekomme ich aber die Krim anerkannt, was wird dann mit denen, die da aus ihren Augen heraus Leib und Leben riskieren für eine Unabhängigkeit?
Meines Erachtens wird Russland, wie viele sind jetzt eigentlich von denen, die Krim-Tataren waren ja relativ entschlossen dafür, aber wie viele Leute sind jetzt in Donetsk und den Städten dort vorhanden eigentlich von den Separatisten? Gibt es da eigentlich Zahlen?
Wie viele Kämpfer das sind?
Ja, oder auch?
Boah, da wird man bestimmt verschiedene Zahlen finden, wenn man das nachschaut. Also es sind auf jeden Fall in den letzten Monaten deutlich mehr geworden. Oder in den letzten Wochen.
Das ist meines Erachtens schon ein Indiz, dass es da irgendwie... Eigentlich ist es da ja nicht möglich, als normale Person hinzukommen. Wir wollten ja auch mit dem Fernsehteam dahin und da wurden ja alles versperrt.
Hm.
Und wenn es alleine schon ein neutrales Fernsehteam dort ist, die da sind, dann müsste es ja schon besondere Beziehungen haben, um da reinzukommen. Meines Erachtens.
Hm.
Aus dem allein logischen Menschenverstand ja schon.
Was bedeutet das?
Na, dass es da schon Leute sind, die alleine schon entweder die verstehen es ja relativ gut mit den Russen, dass da die Möglichkeit besteht, dass auch relativ viele russische, und wer sagt, dass nicht noch mehr russische Fallschirmjäger dort gelandet sind.
Ja.
Außer die bis jetzt. Und außerdem gab es auch eindeutige Hinweise, dass die russische Armee die Türme der ukrainischen Grenzsoldaten beschossen haben.
Hm.
Ich denke, mit dem Ziel, dass sie das Gelände nicht mehr kontrollieren können, auch aufgrund der Höhe.
Ja, ich glaube, dass nach dem, was ich gelesen habe, ein guter Teil dieser russisch-ukrainischen Grenze auch schon gar nicht mehr, der Ostgrenze dann also gar nicht mehr kontrolliert wird von der Ukraine direkt. Also und ich glaube auch, das müssen ja gar nicht irgendwelche Fallschirmspringer sein oder so, die da abspringen. Die können, glaube ich, einfach über die Grenze, wenn sie denn entschlossen sind, dort zu kämpfen. Albrecht, wir machen Nachrichten und danach reden wir weiter. Vielleicht weiter über die Ukraine. Mal gucken, worüber die anderen reden wollen.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Mit Henrik Schröder, hallo. Heute gibt es eine aktuelle politische Runde. Wir diskutieren über die politischen Themen der vergangenen Tage und Wochen, über die ihr reden und diskutieren wollt, wozu ihr eure Meinung kundtun wollt, eure Fragen stellen wollt. Und wenn ihr dachtet, wieso, die wollten doch hier heute über Fußball-Bundesliga reden und so, und es wollten doch der eine Benny von Spiegel TV und der andere Benny von Elf Freunde kommen. Ja, aber der Lokführerstreik hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Leider war es nicht möglich, alle Beteiligten rechtzeitig ins Studio zu bekommen, auch nicht mit größeren Mitteln. Deswegen wird das nachgeholt. Und mit diesem Lokführerstreik, finde ich, sind wir mitten im Thema, denn auch da würde mich eure Meinung zu interessieren und auch eure Erfahrung damit, ob ihr heute irgendwo fest saßt, ob ihr leiden musstet, ob ihr großes Verständnis für derartige Streiks habt oder eher wenig. Aber auch alle anderen Themen, die euch so in den letzten Tagen aufgefallen sind, worüber ihr euch Gedanken gemacht habt, wozu ihr was gelesen habt, die können wir gerne besprechen hier im Blue Moon heute Abend. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer und dann erreicht ihr den Christoph draußen vorm Studio, der kurz mit euch quatscht, euch gegebenenfalls zurückruft, wenn ihr das wollt, und euch dann zu mir ins Studio stellt und dann reden wir darüber, worüber ihr reden wollt. Marvin, war das, habe ich mir das richtig gemerkt?
Nee, Martin.
Muffin.
Martin.
Alles klar. Martin,
ist der
warum?
Fall so schlecht?
Ja, der ist ein bisschen schlecht, aber es liegt vielleicht auch an meiner mangelnden Auffassungsgabe. Martin, worum geht's?
Ich habe jetzt erst gedacht, es geht hier tatsächlich um Ukraine, aber da habe ich im Internet geguckt und gesehen, ach ja, eigentlich ist das gar nicht. Dann habe ich mich gewundert und dann habe ich angerufen. Also man kann einfach sagen, was, ich hätte gern diese, wenn es schon um Ukraine geht, dann würden mich diese Blackboxen da mal interessieren. Also dieser Flugzeugabsturz, der da stattgefunden hat.
Ja.
Da stehen ja noch diese Ermittlungen aus, dachte ich.
Ja, also haben wir vorhin schon drüber geredet. Hatte sich auch eine deiner Vorgänger in der Leitung gefragt, was eigentlich mit diesen Ermittlungsergebnissen wird.
Achso, ich habe erst eingeschaltet gerade.
Ja, nee, genau. Und wir sind aber auch noch zu keiner Antwort gekommen. Warum würde dich das interessieren?
Ja, weil man darauf aufbauend ja eigentlich politische Handlungen schon vollzogen hat. Ich dachte, diese Sanktionen und diese verschärfte Handlung und sowas, das hat doch alles im Prinzip damit schon war doch alles im Zusammenhang, ne?
Das würde ich so nicht sagen, dass das im direkten Zusammenhang stand. Also es war natürlich ein trauriger Höhepunkt dieser ganzen Entwicklung, dass dann eben auch ein ziviles Flugzeug abgeschossen wurde, aber nee, also da tobt ja ein Krieg und da gibt es verschiedene Kriegsparteien und das hat jetzt nicht unmittelbar mit diesem Absturz zu tun. Den Krieg gibt's eh.
Ja, den Krieg gibt's eh, aber ich dachte, man hätte hier in den Zeitungen oder das hat man ja, wer stoppt Putin und so weiter, das kam ja alles gleich danach und die Amerikaner haben ja auch gleich gesagt, Beweise, dass es von einer Bodenluftrakete wäre und die würden auf jeden Fall diese Bratislava, naja gut, die ganzen Beweise, das wurde ja alles diskutiert, aber ich dachte, die Sanktionen, die kamen danach, ja. Und dass es sich davor schon wieder halbwegs, zumindest, dass man da irgendwie versucht hat, politisch wieder zusammenzukommen irgendwie. Und danach ging es dann wieder richtig auseinander.
Aber die Sanktionen wurden eigentlich die ganze Zeit ja diskutiert. Und dann,
diskutiert, ja. Ja, aber also, richtig wirksame Sanktionen habe ich doch, so was man so mitgekriegt hat, war das erst der letzte Schritt.
Ja.
Davor also immer diese.
Ja, also ich lade alle ein, da mitzudiskutieren und behaupte gar nicht, da im Besitz der Wahrheit zu sein. So klingt euch sehr gern ein unter 0331 70 97 110. Aber also nach dem, wie ich informiert bin, war das jetzt nicht kausal dafür verantwortlich, nee, okay, dass es weitere Sanktionen gegen Russland gab.
Begründet haben sie es damit nicht, aber ich fand zumindest, dass es hier schon sehr eingeschlagen hat mit den Behauptungen, das wäre Russland oder zumindest von Russland irgendwie beeinflusst und gesteuert und die Separatisten hätten das abgeschossen. Na gut, wie dem auch sei.
Naja, eine Spekulation war, oder die Theorie, die viele aufgestellt haben, war, dass die Separatisten dieses Flugzeug mit Waffen abgeschossen haben, die Russland ihnen gegeben hat.
Irgendwie so, ne? Und dass die Steuerung für diese Waffen so kompliziert ist, dass Russland da irgendwie mit verwickelt sein muss.
Aber ganz ehrlich, ich will jetzt nicht zynisch klingen und irgendwie das kleinreden, dass dann eine Passagiermaschine abgeschossen wird, von wem auch immer, und da hunderte von Leute sterben, aber für die aktuelle Beurteilung dieses Konflikts oder dieses Kriegs, ist das eigentlich noch wichtig, dass das passiert ist? Wenn das nicht passiert, wäre alles fast auch genauso, also...
Naja, also wegen Zivilopfern kann man schon, ja doch, ich denke, das ist schon wichtig, weil das auch beschreibt, ich habe so das Gefühl, man kann jetzt so von den Medien her nicht so genau wissen, was man da so, ob man die Wahrheit gesagt bekommt oder eben nicht, egal welche Medien, ne? Und wenn jetzt mal Behauptungen aufgestellt werden und großes Zinnober darum ist, dann möchte man doch irgendwann aber schon, besonders wenn es angeblich Beweise gibt, und die haben ja gesagt, die hätten schon Vorergebnisse und die wurden an die Länder verteilt, die auch Opfer unter den Personen hatten. Mhm. Und in Malaysia hat eine relativ starke englischsprachige Zeitung wohl geschrieben, dass das vielleicht alles gar nicht so war. Aber ich meine, diese Informationen möchte ich doch hören, ja. Wenn man das so aufgebauscht hat und dann möchte ich das auch dann wissen. Man kann nicht, geht anders.
Ja, also ich habe jetzt gerade mal ganz kurz überflogen, dass also so die letzten Informationen, die man findet, da heißt es, dass also die Lage am Unglücksort, am Absturzort aufgrund der Kämpfe so kompliziert sei und sozusagen das so kompliziert sei, ausreichend und alle Informationen zusammenzukriegen, dass deswegen dieser Untersuchungsbericht um einige Wochen verschoben wurde. Also das ist jetzt so eine Info von Mitte August. Genau, jetzt haben wir den 1.9. Ja. Okay.
Jetzt muss es kommen. Also und ja, dieser Bericht veröffentlicht werden sollte er eigentlich schon vorher, ne? Und dann wurde es verschoben, aber ein Vorbericht wurde schon verteilt an die Länder. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde das verteilt. Das macht mich natürlich schon wieder frei, warum? Weshalb? Ja. Was wird da wieder geheim gehalten? Gut, ist wieder Nährboden für Spekulationen, aber warum macht man überhaupt Nährboden für Spekulationen? Warum sagt man nicht einfach, man sagt ja mal, ja, wir haben da Beweise und so.
Naja,
und da steckt der normale Mensch jedenfalls nicht drin. Ja. Warum will man das?
Ich meine, ich denke mal, dass das mit internationalen Abkommen zu tun hat, wie bei solchen Vorfällen vorzugehen ist und dass die beteiligten Länder, also woher die Maschine stammte, wer hauptsächlich an Bord war und so weiter, wo sie abgeflogen ist, wo sie abgestürzt ist, dass die vorrangig mit Informationen versorgt werden, das finde ich relativ naheliegend. So, denn die betrifft es ja auch direkt.
Ja, na gut. Also betreffen tut es aber auch eben Länder, die beschuldigt werden, damit was zu tun haben. Und die wiederum fordern, dass das veröffentlicht wird. Ja. Russland fordert, dass es veröffentlicht wird.
Also bezweifelst du denn daran, dass es veröffentlicht wird?
Ich habe so das Gefühl, dass man das versucht, runterzukochen jetzt. Nachdem man es hochgekocht hat, habe ich das Gefühl, dass man gerade andere News wieder... Ja. Hochschraubt.
Ich meine,
es ist ja
die Frage, wer das hochkocht, ne? Ob sich jetzt irgendwie eine Pressemeute darauf stürzt, die vielleicht auch nicht immer seriös arbeitet und da was weiß ich was an Schlagzeilen raushaut, oder ob die Verantwortlichen dahinter ihre Arbeit machen und was die an welcher Stelle sagen. Das sind ja noch zwei verschiedene Sachen.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und die haben eigentlich noch gar nichts gesagt. Ich habe ebenfalls noch nichts gehört und da finde ich es immer ganz schön krass, dass unsere Presse da schon so...
Nicht nur unsere, also alle,
nicht jede Presse. Ja, aber schon ganz schön viele, also so.
Ja.
Ich wüsste jetzt fast keinen, der sich da jetzt komplett rausgehalten hat aus diesen wilden Spekulationen, wie denn das, da hat... Relativ viele Blätter, auch Bekannte im Spiegel und sonst wo, haben da geschrieben, hier, wir haben die Russen das und wir hängen die da drin und so weiter.
Naja, aber also die Sachen, die ich so gelesen habe, da, oder mal, sagen wir so, man konnte schon Sachen lesen, wo die Journalisten auch abgewogen haben aufgrund ihrer Informationslage, gesagt haben, es könnte sehr wahrscheinlich so gewesen sein, eventuell könnte es auch so gewesen sein. Also ich habe schon auch die Spekulationen gelesen, dass das eventuell von der ukrainischen Maschine abgeschossen wurde. Also keine Ahnung, guck dir mal die russische Presse an, was die daraus machen. So. Also für die gibt es gar keinen Zweifel, wer da wann, wie, warum. Ich finde das immer komisch, dass man die hiesige Presse so so kritisiert und dass man aber dann die gleichen Maßstäbe auch nicht auf die Presselandschaft anderer Länder anwendet.
Nee,
womit ich
doch,
jetzt nicht deine Äußerung meine, sondern darüber hinaus.
Das sehe ich schon genauso. Und deswegen müssen diese Beweise eben her, ne? Also oder eben diese Sachlage, auch dieser Flugschreiber, also besonders diese, ich glaube, ich weiß nicht genau, ob diese Blackbox, wie viel die sagen, aber angeblich gibt es ja noch den Verkehr hier, Verkehr zwischen Fluglotsen und Flugzeug. Das ist, glaube ich, auch interessant.
Mhm.
Also
ganz
wenn
bestimmt.
Ich mir das so vorstelle, ne?
Die letzte Information war doch, dass das Flugzeug deutlich früher seine eigentlich geplante Flugroute verlassen hat, als bisher angenommen. Ne?
Ja.
Aber was auch immer, wofür das spricht oder wogegen. Aber also ich würde mich zu der These versteigen, dass es dafür, was aktuell in der Ukraine passiert und was sich da gerade zuspitzt, aktuell eigentlich keine Rolle spielt, was jetzt raus. Also was würde sich verändern? Okay, es kommt raus, die Separatisten haben das mit russischen Waffen abgeschossen. Oder es kommt raus, das ukrainische Militär hat es aus Versehen abgeschossen. So, diese beiden Pole mal. Was würde das dann aktuell verändern?
Also wenn es die Separatisten abgeschossen hätten, dann würde es, glaube ich, gar nicht viel verändern, weil das wäre das, was die meisten, glaube ich, angenommen haben. Sollte es allerdings von den ukrainischen Leuten abgeschossen worden sein, würde man schon sich fragen, weil das waren die am lautesten geschrien haben, meiner Meinung nach. Und außerdem würde man sich erstmal fragen müssen, wie haben die das abgeschossen, ne?
Ja, klar, also, ich meine, zur Beurteilung der gesamtpolitischen Lage in der Gegend. Also
die Ukraine, Entschuldigung.
Nee, sag.
Ich wollte sagen, dass die Ukrainer doch nicht was verwechselt haben können. Also wenn die Rebellen, sagen wir mal, so ein System besessen haben und die Russen haben sich da eingeklinkt und das gesteuert, sagen wir mal. Hm. Dann könnte man ja sagen, okay, die wollten ukrainische Militärmaschine abschießen, weil die wird ja die ganze Zeit, werden ja da bombardiert oder angegriffen oder sonst wie. Und dann wollten sie die abschießen und haben aus Versehen da ein Passagierflugzeug erwischt. Oder ganz krass wäre natürlich, sie hätten es auch auf Eskalationsbasis abgeschossen. Sehe ich zwar nicht ganz die Motive, aber ausschließen kann man das ja auch nicht. Aber andersrum funktioniert ja dieses aus Versehen ja nicht, weil es gibt ja eigentlich keine ostukrainischen Maschinen, die dort Kampfeinsätze fliegen. Warum schießt man dann? Also wenn es tatsächlich von der Ukraine abgeschossen wurde, würde ich mich doch schon nach dem Grund fragen. Für dieses aus Versehen würde ich dann in Frage stellen.
Naja, hätte auch sein können, dass die dachten, das wär ein russisches Kampfflugzeug. Es gab ja auch die These, dass ein russisches Kampfflugzeug in der Nähe war und dass man womöglich das abschießen wollte und dann aus Versehen aus Versehen dieses zivile Flugzeug getroffen hat.
Na gut, aber es ist nicht über die Grenze geflogen, das ist schon eine ganze Weile weg, ne? Also das, ich meine, gut, auch das kann man nicht ausschließen, aber das...
Also es war im ukrainischen Luftraum, das ist ja, das ist war, ja unbestritten. Ja,
das, und es war nicht wirklich hier mal 5 Kilometer über die Grenze, also es ist schon noch ein Stück bis zur Grenze. Das würde heißen, dass die Russen dort permanent da rumfliegen, aber gut.
Aber nochmal, angenommen, dieses Flugzeug ist nicht von den pro-russischen Separatisten abgeschossen worden, angenommen. Was würde das ändern an der Haltung des sogenannten Westens, an der Haltung Russlands, an diesem Krieg an sich, der da gerade grassiert?
Ja, ich würde denken, dass man dann vielleicht die Glaubwürdigkeit, also dass die Glaubwürdigkeit sich dieser ukrainischen Seite doch, sagen wir mal, angeschlagen wäre. Die ist eh schon ein bisschen angeschlagen, aber dann würde man sich vielleicht doch ein bisschen anders gegenüber der Sache einstellen, ne? Würde ich meinen.
Ja.
Weil so wird jeden Tag, also jede zweite Woche oder eigentlich alle paar Tage höre ich, ja, russische Konvois fahren über die Grenze, dann haben sie wieder einen russischen Konvoi zerstört. Fotos gibt's nie oder irgendwas, Satellitenaufnahmen, die Amerikaner bringen auch nichts. Luftaufnahmen, ich würde mir eigentlich denken, irgendwann müsste doch mal diese riesen Konvois, die da dauernd rüberfahren, und also militärische Konvois, jetzt nicht dieser Hilfstransport, Aber also offizielle militärische Konvois, die berichten ja dauernd von diesen Konvois, die da rüberfahren, müssten sie ja dann wenigstens mal ein paar Fotos bringen können, wenn sie die auch abschießen. Also ich meine, das ist nicht zu viel verlangt, glaube ich, mal irgendwie einen Beweis zu bringen für diese permanenten Behauptungen. Und ich kann das gar nicht ausschließen, dass da jetzt irgendwie russische Soldaten kämpfen. Das kann man sicherlich auch nicht ausschließen. Man muss sich mal vorstellen, hier, sagen wir mal, in Polen oder weiß ich, in irgendeinem Land X würde eine Bevölkerung sein und in einem anderen Land, was daneben wohnt, sind die ähnliche, also von der Ethnie ähnliche Leute. Und sagen wir mal, der eine hätte einen Opa drüben. Ich könnte jetzt nicht ausschließen, wenn jetzt der Opa dort angegriffen wird, dass ich da dem Opa nicht helfe.
Aber warte mal, vielleicht habe ich es auch einfach falsch verstanden, aber die Aggression ging doch von den prorussischen Kräften aus. Also die wollten sich doch freikämpfen und abspalten.
Freikämpfen weiß ich nicht, also auf jeden Fall frei abspalten, ja.
Ja, freikämpfen
also
ist jetzt...
Also, die haben jetzt nicht angegriffen oder so.
Also es ist doch nicht so, dass jetzt irgendeine ukrainische Armee angefangen hat, systematisch Russen zu unterdrücken oder zu vertreiben oder... Also es gab diesen Umbruch, diesen Umsturz in Kiew, wie auch immer man den bewerten möchte und was auch immer daran falsch und auch und richtig war. Dann gab es die Ereignisse auf der Krim und dann schlug es so über auf die Ostukraine. Aber also die Aggression ging doch erstmal von den Separatisten aus. Oder siehst du es anders? Also was ist deine Wahrheit?
Aggression in dem Sinne, dass, also ich habe es so mitgekriegt, die wollten sich abspalten, haben dort militärische Volksverteidigungseinheiten gebildet. Und haben da dann eben auch so eine Abstimmung gemacht, wie die dann auch immer verlief. Aber ich selbst unter nicht diesen Bedingungen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wenn dort ethnisch deutlich mehr Russen sind und auch die vorigen Wahlergebnisse haben das ja gezeigt, wenn man sich die Wahlkarte mal anguckt, da wählen ja doch relativ viele den Vorgänger. Also die Vorgängerpartei, die da abgelöst wurde, wurde eigentlich mehrheitlich da gewählt. Dann könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass so eine Abstimmung auch tatsächlich so verläuft, dass man sich zu Russland dazu schlägt. Also auch wenn man jetzt nicht weiß, ob die Wahl da ordentlich verlaufen ist oder nicht, nehmen wir einfach so an, dass man das nicht weiß. Aber unabhängig davon haben die dann so eine Einheiten gebildet und haben gesagt, wir sind jetzt unabhängig. So. Und dann habe ich irgendwie eher mitgekriegt, die Ukrainer wollten das nicht. Oder die an Westukraine oder überhaupt der restliche Teil und hat dann eben erst Polizisten da versucht zu schicken und die sind dann teilweise übergelaufen oder weiß ich was wieder, die konnten jedenfalls da nichts machen. Das sind ja wahrscheinlich auch teilweise Polizisten aus den eigenen Reihen. Ich meine,
ja, aber ich meine, du kannst doch wenn du so eine Abstimmung machen willst, diese Diskussion gab es ja auch schon, als die Krim annektiert wurde. Ja, also da kann ich mich erinnern, dass auch in dieser Sendung im Blue Moon am Montagabend darüber diskutiert wird und so. Und da denke ich auch, wenn du sowas seriös machen willst, dann bereitest du das doch vernünftig vor. Du lässt unabhängige Wahlbeobachter zu. Du machst das so wasserdicht wie möglich, damit du nachher auch sagen kannst, hier ist unsere Abstimmung. Und wer will daran noch zweifeln? Und machst das nicht in so einer Nacht- und Nebelaktion und kriegst dann so Ergebnisse raus, die irgendwie an Wahlen in der DDR erinnern. Also weißt du, das ist schon, so kann man doch keinen Staat gründen auf so einer Grundlage.
Ja, ist wahrscheinlich auch alles Hals über Kopf, ne? Diese ganzen Ereignisse, die sind ja mehr oder weniger die Ukraine hat es denen natürlich auch nicht leicht gemacht, die haben ja sofort die Sprachen da verboten und Haufen Leute aus dem Parlament geschmissen. Die haben ja jetzt nicht gerade signalisiert.
Na, die Sprachen verboten haben sie nicht.
Also die russische, zumindest als Staats, als zweite Muttersprache oder weiß ich
nicht. Sie haben die Sprache nicht verboten, also sie haben sie schon degradiert in der offiziellen
Gesetzgebung.
Ja, das wäre was anderes.
Ja, zumindest haben sie nicht gerade signalisiert, dass die Sache so ausgeht, ne? Also wie die, sie haben keine positiven Signale Richtung Ostukraine gesendet. Na gut, wie dem auch sei, ich meine, die Ostukraine hat dann halt entschieden, wir machen da diese Wahlen. Gut, klar, das kann man unter den Umständen, kannst du keine Wahlen machen. was willst du da alles machen?
Ja,
also,
dann kannst du doch auch nicht sagen, dann kannst du doch auch nicht sagen, oh, jetzt hier ist das Ergebnis der Wahlen und wenn ihr das nicht anerkennt, dann wehren wir uns mit kriegerischen Mitteln dagegen, dass ihr euer Territorium ja im Prinzip verteidigt. Also ich meine, ursprünglich ist es ein Teil der Ukraine und wenn man da irgendwie was anderes wählen möchte oder über die Staatlichkeit der Ostukraine diskutieren möchte, so wie Putin das ja genannt hat, dann muss man das in einem langen demokratischen Prozess tun, oder? Und nicht so, also wenn überhaupt. Damit das auch irgendwo eine Grundlage hat.
Ja, das ist nicht der richtige Weg gewesen. Schwierig da jetzt zu urteilen, wie man das hätte überhaupt anders machen können, außer man hätte das jetzt erstmal so geschehen lassen, weil diese Abwahl und der ganze von dem Vorgänger, das war ja auch alles nicht koscher und da folgte die eine nicht koschere Sache auf die andere. Aber keine Ahnung. Interessant wäre natürlich, wie die Wahl wirklich verlaufen wäre. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die trotzdem so verlaufen wäre, unabhängig davon. Und dann ist natürlich die Frage, wie das international, wie das dann eben passiert. Also was ein Land berechtigt, ich sag mal, nehmen wir an, einfach jetzt wäre ein Bundesland in Deutschland und würde sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr. Wir machen jetzt hier eine Unabhängigkeit und die Bevölkerung, die gibt, lässt sich so als Schafe so mehr oder weniger führen. Ne? Man hat ja jetzt nicht gehört, dass die da einen Riesenaufstand. Es gab zwar Demonstrationen, ja, das stimmt auch, aber in der Masse hat man jetzt nicht gehört, dass die Ostukrainer da groß gesagt hätten, nee, auf keinen Fall, wir bleiben jetzt hier bei der Ukraine. Ne? Ich meine, gut, die müssen sich auch irgendwie verarscht gefühlt haben, dass ihr gewählter Präsident da abgesiegt wird, ohne, der hat ja Neuwahlen angekündigt.
Aber ich meine, meinst du denn wirklich, dass, also am Ende ist das ist doch ein politisches Problem, was auch politisch eventuell zu lösen gewesen wäre, oder?
Klar,
diese komische Logik, dass, oh, da wohnen ja zwei Ethnien und in der Region wohnen ja mehr so russischstämmige und ethnische Russen und deswegen ist ja klar, dass die sich auch abspalten wollen und die wollen so und ich meine, ey, es gibt viele Länder in der Welt, wo verschiedene Ethnien oder verschiedene Religionen leben, das klappt nicht immer gut, aber es gibt politische Mittel und Wege, das zu lösen, ohne gleich die ganze Integrität oder das Territorium dieses Landes in Frage zu stellen und mit kriegerischen Mitteln eigene Territorien zu schaffen oder so, oder? Also
ja, ich bin auch nicht, also ich kann mir auch nicht denken, diese Abspalterei hat bis jetzt in der Weltgeschichte, ich sehe da keinen Fall, wo da irgendwie positiv was daraus erwachsen wäre. Also sei es die westlich unterstützten Abspaltereien oder noch die östlich unterstützten Abspaltereien, also der Kosovo oder sonst was, da wird jetzt Menschenhandel betrieben, da sind die jetzt vorm Tribunal, die ganzen angeblichen Freiheitskämpfer sind jetzt auf einmal wieder Terroristen, diese Russen. Ja,
bisschen sehr pauschal so.
Naja, aber die Führer da, die da die sind jetzt auf einmal im Organhandel verstrickt und stehen vorm Hager Tribunal. Also da muss man sich mal fragen, was ist denn da wieder gelaufen? Aber ich meine, und der Kosovo ist ja jetzt nicht eine wirtschaftliche Glanzkoryphäe geworden oder so, als man sagen könnte, okay, da ist jetzt wunder was draus erwachsen. Ja, und
noch nicht, aber aus anderen Staaten des ehemaligen Jugoslawiens ja teilweise schon. Also Kroatien, Slowenien geht es ja sehr, sehr gut.
Also, okay, ja, wusste ich nicht. Oh, naja, aber hier Irak und was, wo die alle überall am Zerteilen sind, ne? Das bringt, also viel Positives sehe ich da jetzt nicht dran.
Martin, glaubst du, dass es ein realistisches Szenario ist, wenn man sagt, die Ostukraine ist im Prinzip auch schon verloren, dieser Landesteil wird sich abspalten, dann wird es da eine Grenze geben und dann wird es eventuell wieder so etwas wie Ruhe geben und vorher nicht? Oder meinst du, das geht zu weit, wenn man dieses Szenario malt?
Das ist vielleicht haben das große übergeordnete Politiker schon beschlossen. Ja, das kann dann natürlich möglich sein. Also wie die sich teilweise verhalten, wie das so in den Medien manchmal kommen, immer so ein paar kleine Pop-ups sozusagen. Ja, hier und da sind, weiß ich was, Panzerfabriken und sonst wo man wieder sieht, wo die Russen dann Interesse haben, ne? Weil die haben wohl in der Ostukraine auch starke Fabriken für Rüstungsgüter und das sind teilweise Fabriken, wo die russische Wirtschaft von abhängt. Ne? Also es gibt da schon wirtschaftliche Interessen. Dann natürlich der Landweg zur Krim. Ja gut, und die Amerikaner scheinen da ja starkes Interesse drin zu haben, die NATO noch in die Richtung zu verbreitern. Und wenn sie die Biene da in der Mitte ziehen, ja, vielleicht einigen sie sich darauf. Ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall ist
schön,
es...
Schön wäre es, wenn jetzt kein Krieg ausbricht, ne?
Es klingt, und heute ist übrigens der Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs, ne? Vor 75 Jahren. Also, und an so einem Tag entscheidet übrigens das deutsche Parlament das erste Mal, dass Waffen in eine Kriegsregion offiziell geliefert werden. Ist keine Absicht, aber entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Aber ja, also wenn man das hört, ne, dass die NATO sagt, ja, wir verstärken unsere Truppen im Baltikum und so, um da auch irgendwie den Leuten ein sicheres Gefühl zu geben. Und also der Ton wird schon zunehmend schärfer, ne? Die Sanktionen von beiden Seiten werden schärfer und man fragt sich schon so ein bisschen als nüchterner Mensch, was das eigentlich soll und wieso diese Krise eigentlich nicht mit politischen Mitteln zu lösen sein soll, ob die Interessen wirklich so verschieden sind.
Können sie auch, ja. Ich weiß nicht, was das bringt. Also da kann ich dir nur zustimmen. Da wird so viel Geld kann da dann auch nicht begraben sein, dass die sich da so drum streiten müssen. Ja, also ja.
Vielleicht geht's nicht nur um Geld. Vielleicht geht's auch. Natürlich geht's ja um Einfluss. Vielleicht geht's da auch um keine Ahnung Eitelkeit. Ein Putin, der sich gedemütigt fühlte vom Westen, der jetzt eine Chance sieht, da auf jeden Fall als Gewinner rauszugehen. Martin, ich danke dir fürs Gespräch.
Okay, ich danke dir auch.
Bis dann, tschüss.
Bis dann, tschüss.
Jetzt ist es 23 Uhr.
Fritz. Hendrik Schröder.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Moin, wir reden heute nicht über Fußball und die Fußball-Bundesliga, das haben wir ein paar Wochen verschoben, weil ich leider meine wirklich hochkarätigen Studiogäste nicht ins Studio bekommen konnte, zumindest nicht vollständig, und das liegt am Lokführerstreik, der heute Abend in fast ganz Deutschland ausbrach. Die Berliner S-Bahn war davon betroffen, aber auch der Fernverkehr, und deswegen heute spontan eine politische Runde, eine offene politische Runde im Blue Moon. Das bedeutet, ich lade euch ein mit mir und auch gerne auch mit anderen, die dann dazu anrufen, so das passiert, über aktuelle politische Themen zu reden, die euch auf dem Herzen liegen, die euer Anliegen sind, die euch beschäftigen, ja, die eure Gedanken beschäftigen. Wir haben jetzt eigentlich eine Stunde lang fast ausschließlich über die aktuellen Ereignisse in der Ukraine geredet, was da passiert, was mögliche Szenarien sind, was wer eigentlich will, wem eigentlich was nützt. Können wir auch gerne weiter drüber diskutieren. Bin ich auch weiterhin interessiert an eurer Meinung zur Ukraine. Ich werfe noch in den Raum, dass heute im Bundestag über die Waffenlieferung an die kurdischen Peschmerga abgestimmt wurde, dass in 10 Tagen erste Lieferungen rausgehen mit Transallmaschinen nach Bagdad und von da dann in die kurdische Region. Waffen und Material im Wert von 70 Millionen Euro in verschiedenen Tranchen gehen da raus, und das ist historisch. Sowas gab es in Deutschland noch nie, dass Deutschland Waffen in so ein Kriegsgebiet schickt. Haben wir in der vergangenen Woche am Montag schon drüber diskutiert und ist auch in den Medien natürlich, in anderen Medien das Thema derzeit. Aber können wir sehr gerne auch noch drüber sprechen, welche Meinung ihr dazu habt. Der Lokführerstreik würde mich interessieren heute Abend, ob ihr drin saßt in irgendwelchen Waggons und nicht weiterkamt oder am Bahnhof wartet und was eigentlich eure Meinung zu diesem Streik ist. Über die Ice Bucket Challenge können wir auch gerne nochmal sprechen. Denn irgendwann kippte das so um. Erst machten irgendwie alle möglichen mit, alle. Ich konnte gar nicht mehr in irgendwelche sozialen Netzwerke gucken, ohne dass sich irgendwelche Bekannten Eiswasser über den Kopf schütteten. Warum? Was soll das? Was bringt das? War das lustig? Habt ihr mitgemacht? Dann gab es ja auch schon die ersten Gegenbewegungen dazu. So, können wir auch gerne noch drüber reden. Wir können gerne über die Wahlergebnisse in Sachsen reden. AfD, Alternative für Deutschland, vorne mit fast 10%. NPD ist nicht mit im Landtag. Was bedeutet das eigentlich? Wie habt ihr das verfolgt? Wovereit ist zurückgetreten, beziehungsweise wird zurücktreten, hat seinen Rücktritt angekündigt, um genau zu sein. Ist das gut, ist das schlecht und wer soll der Nachfolger werden? Eine Cloud wurde gehackt mit Nacktbildern von Prominenten oder mehrere Clouds. Israel will sich 400 Hektar palästinensisches Land nehmen und in sein Staatsgebiet integrieren. All das sind Dinge, die aktuell in der Welt geschehen, und ich möchte gerne wissen, worüber ihr euch Gedanken macht, Gedanken gemacht habt, worüber ihr reden wollt, denn wir machen eine offene Themenrunde heute im Blue Moon, offene politische Themenrunde. Traut euch ruhig anzurufen, 0331 70 97 110. Hallo lieber Stefan.
Hey.
Nach diesem ausufernden Monolog übergebe ich dir mal das Wort.
Gut, zur Ostukraine.
Ja.
Und zwar wollte ich mal bemerken, unsere Regierung, die ja nun alle gerne verurteilt, wo ich mir denke, dass Terroristen und Staatschefs sich da tief getroffen fühlen und da auch drauf handeln werden, nicht eingreift. Was ich nicht verstehe, ist, da stehen 280 LKWs, ein Konvoi, der muss durchsucht werden. Nur hickelte sich das ein paar, drei, vier, fünf, sechs Tage hin, bis sich dann mal irgendwer entschlossen hat, wir gucken mal nach, wir dürfen mal und dann fahren sie einfach los. Warum schickt unsere Regierung nicht ein paar Zoll-LKWs rüber? Ich meine, wir haben sowas, man durchleuchtet die LKWs, lässt sie weiterfahren, durchleuchtet die nächsten, werden Probleme gelöst.
Ich denke mal, dazu muss es ja erstmal eine offizielle Anfrage der Regierung in Kiew geben, dass so etwas gewünscht ist. Es ist ja ein souveräner Staat, die können ja machen, was sie wollen
an den Grenzen. Ich kann es doch anbieten. Ich kann doch mal nachfragen und sagen, wie sieht es denn aus? Ich habe was, das ist kein militärisches Güter, das tötet keine Menschen. Ich habe was, damit könnten wir das Problem aus der Welt schaffen. Die Leute würden ihr Essen kriegen oder ihre Kleidung, was auch immer da drin war. Und wenn Waffen drin sind, finden wir die. Fertig, aus. Das Problem sehe ich überall bei unserer Regierung. Immer große Töne spucken. Und wenn es ums Eingreifen geht, dann wird alles so weit hinausgezögert, bis die Kacke sprichwörtlich am Dampfen ist und schon fast alles vorbei ist.
Also das ist natürlich eine sehr große Kritik. Ich finde, das jetzt auf diesen Fall zu beziehen, dass man sagt, ja, da hätte Deutschland jetzt dieses und jenes Material liefern sollen und müssen. Vielleicht war es ja gar nicht erwünscht. Ne? Also vielleicht haben ja auch alle dran gezweifelt, dass das Hilfskonvois für hilfsbedürftige Zivilbevölkerung ist und man wollte gar nicht mithelfen, weil man von vornherein keinen wirklichen humanitären Sinn in diesem Hilfskonvoi sah. Kann ja auch eine Möglichkeit gewesen sein.
Könnte eine Möglichkeit sein, aber es gibt die Möglichkeit, das auszuschließen. Auch beim ISIS-Konflikt. Wir haben es verurteilt, unsere Regierung. Hat wohl wahrscheinlich wohl keinen interessiert. Der Papst hat es verurteilt, die NATO hat es verurteilt, aber verurteilen interessiert keinen.
Nein, das sind diplomatische Handlungen. Das gehört so zum Protokoll, dass das verurteilt wird. Das ist ein erstes Statement. Also es kostet auch nichts, weißt du, und es schadet auch nichts. Es wäre auch schade, wenn es nicht verurteilt werden würde. Es ist immer ein Statement.
Ja, aber man hätte doch schon viel früher handeln können. Man hätte ein paar Truppen rüberschicken können, die nicht angreifen, aber wenigstens verteidigen dürfen. So wie wir es eigentlich immer machen.
Naja, aber das heißt, die hätten schon kämpfen müssen, ne?
Ja, die hätten verteidigen müssen.
Also
die hätten kein Land gewinnen können, aber wo es angefangen hat, hat man die schönen Bilder aus der Presse gesehen, wo endlose lange Kolonnen von Pickups gefahren sind, von den ISIS-Kämpfern, wo ich mich frage, worauf hat man da gewartet? In jedem Strategiespiel, in jedem anderen Ding hätte man da was drüber geschickt, dann wäre Ruhe gewesen. Nee, man hat gewartet, bis sie eine große Fläche eingenommen haben, sich Häuser in Häusern verschanzen können, richtig Städte einnehmen können, Menschen quälen können.
Ja.
Warum muss man da so lange warten? Das verstehe ich nicht. Und es war ja nun von vornherein klar, dass die Leute nicht darauf aus sind, ein soziales System zu schaffen, auf einer Regierungsbasis.
Ein bisschen zu quatschen hier, was wollten ihr so?
Ja.
Euer Gott, unser Gott, du bist okay, ich bin okay. Wollten die nicht, nee.
Nee, das war von vornherein klar, die kommen, um alles platt zu machen, was nicht ihre Meinung hat. Fertig, aus.
Aber am Ende war es auch ein Konflikt, der in einem völlig anderen Land mit völlig anderer Bevölkerung gespielt hat als in Deutschland und Europa. Also die Frage ist auch, warum sollte Deutschland eigentlich das Recht haben und dann die Pflicht haben, dort einzugreifen? Also diese Frage muss ja erstmal beantwortet sein, bevor man in die halbe Welt Truppen schickt.
Nun gut. Theoretisch wären die Amerikaner in der Pflicht gewesen. Die haben mit dem Saustall da unten angefangen und die hätten es beenden müssen. Und zwar richtig. Nicht wie in Afghanistan und auch nicht, wie sie es jetzt gemacht haben. Das Problem war ja, sie sind rein, haben das weggemacht, was sie gestört hat und sind wieder raus, anstatt sich in den Wiederaufbau um den Wiederaufbau des Landes zu kümmern, um in Schulen zu investieren, um ein bisschen Infrastruktur zu schaffen, ein paar wichtige handwerkliche Sachen zu schaffen, ein paar Fabriken aufzubauen, dass die Leute langsam einen Alltag herkriegen.
Ja.
Nee, die haben die Warlords, heißen die Leute, ja, haben sie stehen lassen mit ihren Waffen und sind raus aus dem Land. Naja, und die haben die Chance gesehen, jetzt mache ich, was ich will.
Ich glaube, es gibt nicht mehr so viele Leute, die daran zweifeln, dass die Amerikaner die gesamte Lage im Irak grundsätzlich nicht verstanden haben. Nicht in dem Moment, als sie reinmarschiert sind und nicht in dem Moment, als sie abgezogen sind.
Nee, das haben sie sowieso nicht.
Ist aber wahrscheinlich notwendig dafür, dass man etwas tut, was letztendlich die Dinge zum Guten bringt.
Naja, viel geholfen hat es ja nicht. Ich bin ganz ehrlich, jetzt stehen die Leute noch blöder da als vorher.
Ja. Aber was meinst du, ich finde das ja generell immer ein interessantes Thema. Wann hat eigentlich eine Armee das Recht, sich in einen Konflikt einzumischen, im Allgemeinen und im Besonderen? Wann darf Deutschland, wann soll Deutschland eigentlich, weißt du, es gibt viele bewaffnete Konflikte in der Welt. Es kann nicht die Lösung sein, dass sich eine deutsche, eine europäische, eine amerikanische Armee grundsätzlich einmischt in Konflikte, in regionale Konflikte und dort mit Waffengewalt aktiv wird, oder? Das kann ja nicht das Ziel sein, das möglichst häufig zu tun, oder?
Naja, ich denke, solange eine ganze Menge Leute da sind, die sich nicht wehren können, die auch absolut nicht terroristische Ziele verfolgen oder sowas, und Frauen und Kinder einfach abgeschlachtet werden, sollte eingegriffen werden. Wenn die eigene Armee das nicht schafft, dann sollte eingegriffen werden. Aber mit dem Hintergrund, danach auch Aufbauhilfe zu leisten und sich nicht vom Acker zu machen. Ich finde auch, man sollte in Mali oder in Somalia nicht die Blauhelme hinstellen und sie da stehen lassen. Und wenn sie beschossen werden, dürfen sie zurückschießen. Aber wenn sie nicht direkt beschossen werden, dürfen sie ja nichts. Das heißt, wenn neben denen einer erschossen wird, solange sie nicht beschossen werden, dürfen sie nicht zurückschießen. Wo ich sagen muss, das ist der größte Quatsch, den es gibt. Das habe ich noch nicht begriffen, das System dahinter.
Ja. Naja, es sind halt keine Kampftruppen, sondern friedenssichernde Truppen oder
Truppen. Ja, aber die sichern den Frieden ja auch nicht.
Truppen, die eine Waffenstillstandslinie bewachen sollen. Truppen, die einfach da sind zur Abschreckung, damit die Kriegsparteien möglichst voneinander getrennt sind. Und klar dürfen die sich verteidigen, aber die dürfen natürlich nicht aktiv in so einen bewaffneten Konflikt eingreifen. Also der Hintergrund von so einer Art von Mandat ist mir schon klar. Wie das dann in der Realität im Einzelnen aussieht, ist eine andere Frage.
Da wurden nicht erst 30 Stück entführt. 30 Blauhelme, wenn ich mich recht erinnere, letzte Woche, die Woche.
Ja, aber das war im syrisch-israelischen Grenzgebiet.
Von Golanhöhen, war?
Ja, genau.
Zum zweiten Mal, glaube ich, war ja.
Genau, vor 2 Jahren schon mal und jetzt auch. Und jetzt sind ja sogar die verbliebenen Blauhelme dort, sind ja wohl auch relativ umdrängt von syrischen oder von Islamisten, die in Syrien gegen Assad kämpfen.
Plus da ist doch das Ding mit der Abschreckung schon in den Ofen. Bin ich ganz ehrlich, die schrecken noch gar keinen mehr ab da. Wenn die da ob die da rumstehen oder nicht, das
ja,
wird den Terroristen wenig interessieren.
Die stehen da aber seit Jahrzehnten und die waren eigentlich nicht dafür da, um Islamisten abzuschrecken, sondern um sozusagen den Waffenstillstand zwischen Israel und Syrien zu sichern. Und das hat über Jahrzehnte ja sehr gut geklappt.
Ja, das stimmt auch wieder. Das ist gerecht.
Muss man ja sagen. Also kann am Ende sagen, die Golanhöhen gehören nicht Israel, sondern Syrien. Und dadurch hat Syrien die auch nicht zurückbekommen. Aber es gab da immerhin jahrzehntelang keine kriegerischen Auseinandersetzungen nennenswerten Ausmaßes. Aber Stefan, findest du denn, dass die deutsche Armee generell also schneller aktiv werden sollte? Mit wem zusammen? Also mit einem UNO-Mandat oder auch auf ganz eigene Faust oder als Europa-Armee? Nee, oder wie stellst du das vor?
Auf ganz eigene Faust nicht. Ich denke, die NATO oder UNO wäre schon nicht verkehrt. Aber das Problem ist, dass unterschiedliche Staaten immer ein Veto einlegen werden. Wenn in China irgendwann mal irgendwas krachen geht und die NATO würde sagen, wir wollen rein, wird auf jeden Fall Russland da sitzen und sagen, es geht nicht. Weil Russland enge Handelsverbindungen mit China hat und sich dadurch auch von unseren Sanktionen momentan absolut nicht wirklich gestört fühlt.
Das glaube ich nicht. Letzteres glaube ich nicht, aber okay.
Na doch, ich denke schon, die werden sich alle über China holen. Und China hat keine Sanktionen und
ja,
im Endeffekt ein bisschen Rüstungsgüter oder sowas werden sie dadurch vielleicht nicht kriegen. Aber
Russland erlebt im Moment eine enorme Kapitalflucht von Leuten, die in Russland investiert haben aus anderen Teilen der Welt und die aufgrund der Sanktionen und aufgrund der internationalen Wahrnehmung Russlands ihr Kapital dort abziehen und das woanders investieren. Das könnte Russland mittelfristig schon auf die Füße fallen. Aber gut, Einschätzungssache. Ich wollte dich nicht in deine Argumentation sprechen. Entschuldige, nee, Stefan.
Ist ja okay. Aber das Problem ist, dass es zu viele Interessenskonflikte gibt. Es sitzen ziemlich viele Länder in der NATO und alle haben eine unterschiedliche Ansicht darüber. Die einen würden einen islamistischen Gottesstaat befürworten und würden ihr Land selber dahin drehen. Die anderen würden das extrem verurteilen. Und dann zu sagen, wir können da rein, ist immer so eine Sache. Ist genauso, wenn Israel jetzt die Palästinenser sich greift, er kann es nachvollziehen, aber richtig ist es auf die Art, wie sie es machen, auch nicht. Aber wirklich was gegen sagen, tut niemand. Jedenfalls nicht aus den europäischen Ländern. Hm. Die verurteilen es zwar, aber so wirklich, was passieren tut er nicht.
Aber immerhin wird es verurteilt.
Ja.
Naja, es ist, aber es ist eine Äußerung, es ist eine Meinungsäußerung, es ist mein vertretener Standpunkt. Also.
Ja, aber im Endeffekt, Putin belegen sie mit Wissigwart für Wirtschaftssanktionen.
Hm.
Israel, die so ja noch härter gegen die Bevölkerung in Palästina vorgeht, da passiert gar nichts.
Ja, klar. Nun darf man aber auch nicht vergessen, dass Israel ja auch von der Hamas beschossen wird. Also es ist ja keine willkürliche Spaß-Bestrafungsaktion, sondern der Krieg geht ja von beiden Seiten aus, nur mit anderen Mitteln.
Na, für die Hamas ist es einfach ein wirtschaftlicher Faktor, bin ich der Meinung. Wenn man sieht, der Hauptführer der Hamas, der sitzt ja in Katar und ist mehrere hundert Millionen Dollar schwer. Die Hamas finanziert sich ausschließlich davon, dass sie Hilfsgüter an die Palästinenser verkauft. Nun war es ja eine Weile lang ruhig, die Hamas war fast vergessen, Hilfsgüter haben langsam nachgelassen, damit kam ein Geldmangel langsam rein. Also haben sie sich ein paar Raketen gekauft, die rübergeschossen, jetzt geht das Ganze von vorne los und die können wieder ordentlich Geld verdienen.
Ja, aber wenn man sich die Tunnel anguckt, die Hamas da nach Israel gebaut hat, dann scheint das schon auch langfristig angelegt und nicht so eine Ad-Hoc-Aktion mit ein paar Raketen. Es sind auch ein paar tausend Raketen, die aus dem Gazastreifen in den letzten Wochen nach Israel geflogen sind.
So eine Rakete 200.000 Euro kostet,
nee,
die sie uns da abgeschossen haben?
Nee, das, also 200.000 Euro, nein, aber nicht diese, nicht die kleinen Kassam-Raketen, die da irgendwie 50 Kilometer weit fliegen. Die bauen die ja selber im Keller zusammen. Das glaube ich nicht.
Da sind aber welche rübergegangen, die sind weitergeflogen.
Ja, klar, die hatten auch ein paar. Die haben mittlerweile ja welche, die können im Prinzip beliebig Ziele in Israel treffen. Die können ja sogar bis nach Haifa fliegen. Aber nochmal, in welchem Rahmen sollten militärische Interventionen dann stattfinden? Weil ich meine, die Kanzlerin sagt jetzt, und bin nicht als Freund der Kanzlerin bekannt, aber sie sagt, wir haben uns das sehr, sehr schwer gemacht mit den Waffenlieferungen. Dieses Tabu auch zu brechen, sie nennen es nicht Tabubruch, aber dieses Novum, deutsche Waffen in ein Kriegsgebiet, das hat man bisher nicht gemacht. Das war so die deutsche Politik. Und ich finde die Aussage eigentlich sinnvoll, sich das schwer zu machen und nicht leichtfertig, wie man es manchmal von amerikanischer Politik kennt, mit Waffen und Soldaten rumzuhausen.
Nee, also ich finde das auch wirklich richtig, dass sie sich mit dem Waffenliefern an sich schwer tun. Weil, wie man in Afghanistan gesehen hat, wenn man Waffen liefert und danach sich nicht drum kümmert, gehen die Waffen auf einen alleine zurück. Die ganzen Taliban wurden ja vorher von den Amerikanern ausgebildet gegen die Russen und haben ihre Waffen ja auch von den Amerikanern gekriegt. Und nachher, wo der Ami rein ist, ja, waren ja immer noch genug Waffen da und die wurden ja gegen einen gerichtet. Da kann ich die Kanzlerin und die deutsche Bundesregierung schon verstehen, dass sie sich jetzt schwer machen.
Und jetzt ist es so, sie wissen, die Waffen können in falsche Hände geraten. Es soll zwar beobachtet werden von Bundeswehrsoldaten, und dass die bei den Kurden verbleiben und sie müssen auch sowas erklären, dass das irgendwie bei denen verbleibt und wenn sich dagegen, wenn dagegen wieder gehandelt wird, dann werden diese Lieferungen gestoppt. Aber nichtsdestotrotz sagt die Bundesregierung auch, wir sind uns darüber im Klaren, dass diese Waffen irgendwann mal in falsche Hände geraten können. Und trotzdem schicken sie es, weil sie sagen, das, was jetzt ist, ist wichtiger als das, was vielleicht mal kommt. Das ist schon ein Schritt. Das ist keine Kleinigkeit.
Ist ja auch richtig. Auch das, was zu sagen. Wobei, wenn man Fernsehberichte gesehen hat, da sind ja aus dem kurdischen Teil alte Opas, sag ich mal, also 70-Jährige, mit ihren Waffen, mit denen sie vor 20, 30 Jahren schon gekämpft haben, gegen Saddam, sind die ja immer noch unterwegs. Also die haben ihre Waffen ja nicht weitergeben oder verkauft, sondern die haben sie ja wirklich behalten. Hm. Wo ich denke, dass das vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer ist, dass die ihre Waffen nicht verkaufen, sondern die wirklich, sag mal, im Keller lagern für den Fall, dass sich irgendwie da einer da annähern will.
Mhm. Ja, es ist Pest gegen Cholera. Also da bei diesem Konflikt nicht einzugreifen, da wird man sich wahrscheinlich auch starker Kritik aussetzen. Und bei diesem Konflikt einzugreifen kann dann auch weitere Folgen haben, dass es noch weitere bewaffnete Konflikte mit eben diesen Waffen geführt werden. Stefan, Jasmin und Marina warten auch noch in der Leitung und ein paar mehr vielleicht auch. Ich danke für das Gespräch.
Jo, kein Problem. Tschüss.
Bis dann, tschüss. Ja, jetzt sind wir in Kurdistan gelandet und bei der Entscheidung oder in den kurdischen Autonomiegebieten und bei der Entscheidung des Bundestages heute die Abstimmung im Bundestag über die Waffenlieferung an die kurdischen Peschmerga und ob das richtig ist oder nicht. 0331 70 97 110, das ist unsere Blue Moon Nummer. Ich lade euch ein, sie zu wählen und teilzunehmen an der offenen politischen Runde, die wir heute Abend hier haben. Das heißt, die aktuellen politischen Themen der letzten Tage und Wochen, die euch was angehen, die euch was angegangen sind, angegangen haben, die euch angingen, die lade ich euch ein, hier zu besprechen und zu diskutieren, Fragen aufzuwerfen, Fragen zu stellen, Meinungen kundzutun, Standpunkte zu vertreten. Thema eurer Wahl, 0331 70 97 110. Jasmin aus Neukölln, sei gegrüßt.
Ja, hallo Henrik, hallo.
Jasmin, du saßt heute im S-Bahn-Chaos?
Nein, eigentlich letzte Woche. Von Freitag zu Samstag, aber ich bin erstaunt, dass es heute gleich wieder weiterging, nur auf anderen Maßnahmen.
Ach so, letzte Woche wegen des Brandanschlags am Ostkreuz.
Ja, weil wenn man das ja überlegt, ist es ja eigentlich schon folgend 4 Tage, dass die S-Bahn wieder mal Probleme hat, wie sie ja so oft gerne im Jahr Probleme hat.
Ich bin ausschließlich Fahrrad gefahren. Wie war denn die Situation als S-Bahn-Fahrer?
Sehr voll. Also ich habe es eher nicht auf den Nachmittag zum Glück erleben müssen. Und nicht morgens, sondern ich musste nachmittags irgendwann mal rein in den Verkehr. Bei Ostkreuz ist ja nun die Anbindung mal so über die Landsberger und Kreiswälder zu einer Freundin mal zu kommen. So. Aber von Erfahrungen, die ich gehört habe, muss es mächtig voll gewesen sein. Und auch zum Nachmittag hat sich das eigentlich nicht gebessert. Ich war nur überrascht, dass sie das Problem 4 Tage hingezögert haben oder ja nicht so schnell beseitigen konnten. Weil ich glaube auch, dass das nicht das erste Mal ist, weil ich bin der Meinung, das war jetzt schon 2 Jahre hintereinander.
Was war 2 Jahre hintereinander?
Dass Ostkreuz Kabelklau oder Kabelbruch da irgendwie war.
Ach so, also das war doch ein Brandanschlag jetzt, oder nicht?
Ja, genau, nach dem Brandanschlag. Es wird halt jedes Jahr immer mal ein bisschen was anderes. Aber
und der andere, und vor 2 Jahren, oder war es vor 2 Jahren ein Brandanschlag und jetzt war es ein... Jetzt war es eine andere Art von Anschlag. Also auf jeden Fall war es ein terroristischer Anschlag, kann man im Prinzip sagen.
Autonomen, glaube ich, irgendwie soll das ja gekommen sein.
Bitte?
Von irgendwelchen Autonomen soll es doch gewesen sein.
So ja, es gab doch dann auch ein Bekennerschreiben und so.
Genau.
Also auf jeden Fall war es mutwillig und absichtlich zerstört. Jeweils zweimal an der gleichen Stelle.
Im Endeffekt schon, ja. Und heute waren es natürlich die Lokführer, die über ihre Gehälter da natürlich diskutieren. Aber es kam halt doch plötzlich auf den Nachmittag. Und habe das eigentlich nur auf Arbeit bekannt gegeben, weil ich ja weiß, dass unsere halbe Firma mit der S-Bahn der Ring, ich benutze sie zwar auch 3-mal in der Woche, aber ich habe immer das Glück, in der Woche zu fahren, wenn dann keine Katastrophen sind. Und habe das dann eigentlich Tund gegeben und keiner hat das erst glauben wollen, so bis es dann doch irgendwie so die Runde gemacht hat. So. Ja, und im Endeffekt, was gibt's dadurch? Was sind die Folgen? Also ich mag das dann immer nicht, dass es in der Bahn immer extrem voll ist. So. Also die U8 war jetzt eine lange Strecke, Baustelle. Aber mein Empfinden war heute nur, dass sie voller war als sonst. Also
aber findest du es legitim, dass eine Gruppe wie die Lokführer, jetzt über einen sehr begrenzten Zeitraum, aber immerhin, ihre Macht ausspielt, um ihre eigenen Interessen zu vertreten und damit aber Millionen andere Menschen trifft?
Das ist eigentlich das, was meiner Meinung nach auch da so ein bisschen fragwürdig ist. Wir hätten ja doch jeden anderen Tag nehmen können. Aber sie konnten jetzt auch nichts dafür, dass jetzt 4 Tage die S-Bahn, ich sag jetzt mal, nur durch Schienenersatzverkehr ersetzt worden ist. Aber ich kann es verstehen, dass sie ihren Streik da durchführen. Aber ob das jetzt spontan heute unbedingt nach dem Skandal sein musste, ist halt doch eine andere Frage.
Und ich meine, das war natürlich ein bundesweiter Streik, ne? Ob die da jetzt auf das, was in Berlin gerade passiert ist, drüber nachdenken können?
Ja, natürlich. Also bundesweit ist natürlich was anderes, als wenn es eine eigene Stadt macht. Aber ich weiß nicht, die S-Bahn hat eh allgemein einen sehr schlechten Ruf, was mit Zuverlässigkeit ist. Der Winter steht vor der Tür. Sie versprechen ja doch immer dann, dass alles schon geschützt ist, dass die Schienen schon kontrolliert werden und irgendwie, also ich muss sagen, ich habe das 2006 3 Jahre gehabt, da hatte ich Schöneberg nach Zehlendorf meine Arbeit und ich habe es gehasst. Also ich glaube, ich habe so viele Katastrophen mitgekriegt, dass ich eigentlich froh bin, dass ich arbeitstechnisch mir mit der S-Bahn einfach keine Abhängigkeit führe. Ich fahre gerne Bus und alles, was hier wirklich vor der Tür ist und wir können ja in der Stadt wirklich nicht meckern, muss ich ja sagen. Aber die S-Bahn ist natürlich und die Ring ist einfach das Metropol einfach in unserer Stadt. Also es verbindet ja wirklich jede 4 Eckpunkte schnell und zügig und das ist halt, was wir irgendwie, glaube ich, nicht kennen, ja, ich sag mal, Ruhe zu bewahren und sehr viel Zeit in Kauf zu nehmen.
Ja, denn bei aller Kritik fährt ja die S-Bahn allermeistens, allerpünktlichst, ziemlich oft, fast überall hin.
Also im östlichen Bereich, muss ich sagen, hört man wirklich alle zwei Wochen, dass immer irgendwas ist. Ob nun Ostkreuz eine Baustelle ist seit langem, ob es die S8 mal ist oder ich weiß gar nicht, welche führt nach Hohenschönhausen. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich, obwohl es hin und wieder gerne mal S-Bahn fahre, ich weiß nicht, die S-Bahn hat mich schon seit 20 Jahren nicht überzeugt. Also ich weiß es
aber
nicht.
Aber ich denke, man muss das ja auch auf das Fahrgastaufkommen umrechnen und auch darauf, wie sonst der Verkehr in der Stadt läuft und so, ne? Ich meine, klar läuft so ein Riesensystem nicht fehlerfrei.
Die S-Bahn ist ja trotzdem top. Also wie gesagt, sie rundet nicht sehr, also als Verkehrsmittel am schnellsten durch Berlin. Also das ist schon echt ein Pluspunkt. Und natürlich können wir nicht meckern wegen Zeit. Also wir haben eine schnelle Einführung der BVG, also die fährt so regelmäßig so. Aber sie hat halt trotzdem im Gegensatz zur U-Bahn und zum Bus wirklich Nachteile. Also was da immer an Schienen oder sonstige Verbindungen, Streiks oder Zögerungen oder Verspätungen, ist halt eine schöne Wetterbahn, sag ich immer.
Aber nochmal zu den Streiks. Ich weiß nicht, was du arbeitest und ob du es uns verraten willst oder so, aber würdest du in deinem Beruf streiken, wenn es für dich Sinn ergeben würde und fändest das in Ordnung oder würdest du das den anderen nicht antun? Denn irgendwer wird ja auch bei dir drunter leiden.
Also ich komme aus dem Handwerk und ich komme aus Grenzallee, Gewerbegebiet da hinten. Also ich habe S-Bahn und Autobahn direkt vor dem Blick so. Aber doch, ich kann es vollkommen verstehen und ich würde auch ganz ehrlich irgendwann mal dafür bestimmen, dass Stadt Berlin oder Berlin überhaupt mit seinem Volk überhaupt mal ein bisschen auf die Straße gehen könnten, weil ich glaube, wir halten uns relativ noch sehr zurück irgendwie, wenn man so andere Länder sieht mit Streiks oder auch irgendwie, ja, ich sag jetzt mal hier die anderen EU-Länder. Ich finde, Berlin ist da noch sehr zögerlich und gerade so gehältermäßig, glaube ich, sollten wir schon mal auf den Boden stampfen, finde ich. Aber ich würde es nur tun, wenn unsere Firma es nötig hätte, aber so jetzt Alleingang auf keinen Fall. Aber vom Unternehmen oder von gewissen Branchen würde ich das schon verstehen. Also wie gesagt, so Krankenschwester ist ja so ein Problem. Was gibt es noch? Friseure, sonstige Handwerker. Also eigentlich ist da Berlin oder Deutschland recht zögerlich irgendwie so. Also entweder geht es uns allgemein zu gut oder man ist mit dem Lohn wirklich zufrieden. Und ich bin eigentlich zufrieden, auch wenn man mit dem Geld nicht immer klarkommt. Aber das ist ja ein anderes Problem. Das Leben ist ja teuer. Aber ich meine doch, also ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Also Streiken, sehr legitimes Mittel, was du eigentlich gerne noch öfter sehen wollen würdest.
Wollen nicht so, aber ich finde, wir sollten irgendwie versuchen, unsere Meinung irgendwie ja kundzubringen. So.
Ja.
Allein nur ins Chefbüro zu gehen und nach Gehaltserhöhung zu fragen, könnte man doch, wenn man als Unternehmen oder als Arbeitnehmertruppe, wie gesagt, Betriebsräte sind ja dafür sehr sinnvoll, also da ist S-Bahn, U-Bahn, Handwerk, Dienstleistung, also da finde ich, wenn es nötig wäre, könnte man da bestimmt mal einen Schritt mehr fügen, als immer sich irgendwie nur so runterzuhalten und Billiglöhne einfach durchzubringen, weil wir haben sehr viele Facharbeiter in Deutschland, die werden einfach nur nicht lohngerecht alle bezahlt und ich unterstütze nicht die beim Amt sitzen, aber ich kann es verstehen, wenn viele sagen, ja, das passiert aber einfach nicht so.
Wenn die was sagen, das letzte habe ich nicht verstanden.
Wenn sich einfach nichts verändert.
Ja.
Ist das halt irgendwie legitim, wenn die meisten sagen, nee, ich möchte in dem Job nicht zurück, weil ich einfach diesen gewissen Standardlohn, Mittelstand irgendwie nicht damit ernähren kann, so, also mich und mein Lohn mich.
Und warum ernährt. Und warum gibt es dagegen, es ist ja, glaube ich, unbestritten, dass Deutschland ein reiches Land ist, aber es ist auch unbestritten, dass der Reichtum relativ ungleich verteilt ist, oder? Das sind nur zwei Tatsachen.
Das bestimmt, also da ist jedes Bundesland bestimmt, ja, ich sag jetzt mal so, in einem Sumpf? Doch, auf jeden Fall. Entschuldigung, was war die Frage nochmal?
Naja, ich habe mich gefragt, warum, wenn deine Analyse so stimmt oder auch man deinen Forderungen so oder deinen Ideen so zustimmt, warum passiert es eigentlich, weil du sagst, in anderen Ländern, da wird mehr gestreikt, da geht mehr ab und so, warum ist das in Deutschland eigentlich nicht so? Sind am Ende alle zu unsicher? Sind irgendwie alle zu beschäftigt mit dann eben Arbeiten, Überleben, Fernsehen gucken oder zu unpolitisch, woran liegt es?
Na, ich weiß nicht, also Politik ist ja bei uns sowieso, also ist für mich auch ein sehr schweres Thema so und deswegen war es ja eigentlich passend, wie du meintest, was interessiert euch so? Bei uns ist ja in der Politik immer irgendwas reingeworfen, was ist wichtig, was ist gerade aktuell, und in der Woche vergisst man das halt wieder so. Und ich meine, so andere Länder streiken ja nicht, aber wenn ich so an Griechenland oder Italien zurückdenke, die gehen ja wirklich auf die Straße oder in der Türkei. Wenn denen wirklich ja was als Problem dasteht, so, die Menschen machen sich wirklich bemerkbar und alles. Und das finde ich, kenne ich hier eigentlich gar nicht wirklich so. Ich habe zwar 2006 bei Ford mein Zehlendorf unten gearbeitet und ich habe das wirklich gemerkt, was für eine Einbüße da wurde. Also ob das von Mitarbeiterrückgängen, von Motivation, von der Produktion, es ging so stark zurück irgendwie bis 2008, dass wir wirklich nicht mehr wussten, ja, steht das Werk noch oder steht es nicht. Natürlich, heute steht es auch noch da. Es hat sich auch irgendwie wieder ernährt. Aber in den Südländern, wo es wirklich auch um Geld und alles geht, da fand ich in den letzten ein, zwei Jahren, von meiner Erfahrung, was ich auch mitbekommen habe, ich kriege bestimmt auch vieles nicht mit, fand ich, gab es da sehr viele Aufstände. So, und das, ich will nicht sagen, ich vermisse es hier, aber man lässt sich damit so abfertigen. Irgendwie. Also wir sind irgendwie trotzdem zufrieden, aber wir meckern halt zu viel, finde ich.
Okay, wir sind zu zufrieden und meckern zu viel.
Ja, aber trotzdem machen wir das nicht irgendwie bemerkbar, so, finde ich. Also.
Okay, ab welcher Stelle würdest du auf die Straße gehen?
Auf die Straße. Also ich denke mal, wenn wir im Krieg verwickelt wären, also davor habe ich schon so innerliche panische Angst, so dass mal irgendwann, jetzt ich sag mal gefühlt so ja, 10 Jahre oder so, irgendwas doch passiert so. Man lebt ja dann doch irgendwie mit in der Zeit, was man als Geschichte vor 60 Jahren nicht mitbekommen hat. Aber auf die Straße schon, wenn es finanziell irgendwo so schwach wird oder halt wegen Krieg, ja, oder halt, wenn die Politik irgendwann nicht mehr das macht, was das Volk sich wünscht. Und das ist eigentlich ein finanzielles Fundament zu haben, Arbeit für sein Leben zu haben, seine Kinder zu ernähren. Und wenn es mir oder meinem Kind oder der Familie irgendwann in Zukunft schlecht ginge, würde ich dafür bestimmt auf die Straße gehen. Wenn dann das ganze Volk mitzieht, natürlich.
Genau, in dieser Sekunde macht sich das Kind im Hintergrund bemerkbar. Jasmin, wo du sagst, du würdest auf die Straße gehen, wenn unser Land in einen Krieg verwickelt werden würde, um gegen diesen Krieg zu protestieren, nehme ich mal an, welcher auch immer das sei.
Natürlich.
Deutschland liefert jetzt Waffen an die Peschmerga-Kämpfer, an die kurdischen Kämpfer, und diese bekämpfen damit die IS-Miliz, den Islamischen Staat.
Ja,
besteht die Gefahr, dass Deutschland dadurch ja auch mehr in den Fokus von Terroristen rückt, dass Deutschland jetzt mit drin ist in diesem Kampf, in diesem Krieg?
Fokus, das kann nur jemand wirklich richtig eindeutig erklären, der sich mit dem Thema, glaube ich, wirklich auseinandersetzt. So, aber für mich ist das ein fremdes Thema, aber auch trotzdem liegt es natürlich uns sehr nah hier. Aber es ist ein Zeichen, dass wir weitergehen. Ich glaube, Deutschland war bis jetzt immer da zum Helfen, zum Unterstützen und zum Aufbauen und alles so, was ja auch gut ist. Wir haben halt unseren schlechten Ruf, aber so Waffen, ich meine, die machen ja schon mehr so, ob das bestimmt schon hier Panzer und alles, also solange es in die maschinelle Bewegung und Kaufdaten so gibt, natürlich macht das einen irgendwie Angst so, aber es macht man nur Angst, wenn man sich auch jeden Tag damit beschäftigt, das Thema so. Es schleicht halt immer wieder ein und es geht auch ganz schnell wieder weg so, aber es ist so das Gefühl, ja, wo führt es hin? Also wenn sich da jemand wirklich Gedanken macht, und ich bin einer dabei, aber auch wenn ich mich mit der Thematik nicht so auskenne, aber es macht mir schon so ein bisschen Angst, wo das sich irgendwann mal hinführt, so. Natürlich.
Mhm. Wo führt das hin?
Weil wir sitzen natürlich mittendrin zwischen zwei großen Kontinenten, und wenn so die Konflikte sich dann doch splitten, glaube ich, hat die EU dann nicht so große Chancen, würde ich sagen, also allgemein gesehen. Also doch, ganz weit ferne natürlich, aber ich würde es mir nicht wünschen, dass, aber irgendwie hat man das im Gefühl, als wenn es knallt, weil die Welt ist ernährt, wir haben sehr viel, wir haben alles, aber man will es halt nicht hoffen. Aber entweder ist die Natur oder der Mensch irgendwann, glaube ich, dran schuld.
Das heißt also, du würdest, selbst wenn Deutschland innerhalb der EU agiert oder als Teil der EU und die EU mit einer Stimme sprechen würde, auch international, auch in der Verteidigungspolitik, selbst dann würdest du sagen, das kann eigentlich nur böse ausgehen.
Nein, böse nicht wirklich, aber es muss ja nur irgendwann mal eine falsche Tat oder ein falsches Wort fallen. So. Und wenn ich so die Stunde vorher auch vom Thema mitgehört habe, natürlich sind das ja alles so kleine Sachen, die immer so sehr viel Trubel drum bringen, und trotzdem will keiner die Schuld auf sich nehmen, und so sehe ich das in ferner Zukunft auch. Wenn wir uns irgendwo mit beteiligen und dann doch falsche Wörter oder falsche Taten passieren, kann vielleicht irgendwann mal passieren. Aber ich denke mal, im Moment liegt noch alles recht ruhig so. Okay. Aber es ist halt immer, man weiß es ja nicht. Wir haben ja so irgendwie so einen kleinen stillen Krieg so. Es ist ja in Russland und da unten Türkei und Syrien, das ist ja schon immer so Länder, die so sehr gefährlich leben so. Und man weiß halt nicht, wenn irgendjemand mal so für das Land doch mal dazustehen würde, anstatt mal Krieg zu führen, man weiß es halt einfach nicht. Es braucht nur ein falscher Tritt sein und das kann dann echt ein großes Stein ins Rollen bringen. So. Aber es kann natürlich auch alles positiv gehen, ja. Und sie umarmen sich ja. Endlich alle mal und jeder kriegt das, was er für richtig sieht und auch finanziert.
Ja, aber gerade wenn man sich die aktuellen Konfliktlinien anschaut, dann ist so diese Befürchtung, es braucht nur mal den falschen Tritt oder einen derben Tritt und dann geht alles los. Ich glaube, bei diesem Gefühl erwischen sich einige so in den letzten Tagen und Wochen. Jasmin, wir machen Nachrichten. Vielen Dank dir.
Ja, gerne. Dann aktualisiere ich mich jetzt wieder.
Aktualisieren Sie sich. Bis dann. Tschüss.
Ja, bis Danny. Tschüss.
Einfach mal auf Aktualisieren klicken und dann nochmal anrufen. 0331 70 97 110. Unsere Blue Moon Nummer wieder nach Nachrichten Weber.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Es knallt in der Ukraine, es knallt im Norden von Irak, es knallt an anderen Stellen in dieser Welt. Es gibt Wahlergebnisse aus Sachsen, es gibt einen angekündigten Rücktritt von Klaus Wowereit, es gibt gehackte Clouds, den 75. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkriegs. Es gibt viele Neuigkeiten in der Welt und aus der Welt und wir diskutieren noch bis Mitternacht über die Themen, über die ihr diskutieren wollt. Offene politische Runde heute im Blue Moon und ihr seid eingeladen mitzureden, worüber ihr möchtet. 0331 70 97 110 geht gleich weiter. Offene politische Themenrunde heute im Blue Moon 0331 70 97 110. Unsere Nummer, eure Anrufe sind gefragt. Über welche politischen Themen habt ihr in den letzten Tagen nachgedacht? Euch aufgeregt? Was macht euch nachdenklich, traurig? Wozu habt ihr Fragen und Gedanken von Ukraine über Irak bis hin zum Rücktritt Wowereits, dem angekündigten oder was auch immer? Worüber wollt ihr reden? 0331 70 97 110. Wir haben noch Platz dafür bis kurz vor Mitternacht. Marina aus Friedrichshain, hi.
Hi, grüß dich. Ich habe jetzt gerade einen Lautsprecher an, weil ich die meiste Zeit auf dem Balkon verbringe.
Ja.
Ich wohne in der Gürtelstraße 13, wo die, ich halte mal das Handy nach draußen, vielleicht hört das. Kleber, Moment, ich kriege gleich weiter. Kannst du es hören?
Nee, leider nicht. Was würde ich hören, wenn ich es hören würde?
Ja, pass auf. Und zwar, die sind doch alle vom Oranienplatz damals hierher gekommen zu uns.
Wer jetzt?
Ins Hostel. So.
Wer alle zu euch, Marina?
Na, warte mal, ich mach mal Lautsprecher aus. Moment.
Mach mal aus, mach mal zu.
Besser?
Mal sehen, ich hoffe.
Ja. So, und die sind ja denn damals vom Oranienplatz hier zu uns ins Hostel gekommen, in die Gürtelstraße.
Wer?
Na, die da auf diesen Oranienplatz waren alle, die Obdachlosen.
Die Flüchtlinge?
Ja, so.
Und na, jetzt, obdachlos waren sie ja nicht, das waren ja Flüchtlinge, okay?
Mhm. Ja, so. Und jetzt wurde das Hostel geräumt am 25. Da, seitdem ist unsere Straße alles abgesperrt.
Mhm.
Wir Bewohner kommen nur noch mit Ausweis rein und raus. Und die anderen Flüchtlinge sind ja alle ganz normal rausgegangen und jetzt sind zwar noch welche drinne. Mhm. Die haben sich jetzt oben verbarrikadiert. Die kampieren auf dem Dach oben.
Mhm.
Die haben da zwar auch noch ein Zimmer, wo sie noch hin können. Aber und dann, wir haben doch Bilder gemacht, die Anwohner hier alles. Und da sind dann doch auch wir Anwohner und alle, die haben uns dann unten hingestellt. Wir haben dann Essen fertig gemacht, alles, weil die bekommen ja nichts rein. Wenn die jetzt folgt, mach mal Balkontür zu.
So mach mal zu. Übrigens, ja. Mal kurz, wer nicht im Bilde ist, aus der Berliner Zeitung von heute, Online-Ausgabe. Seit 9 Tagen besetzen 9 Flüchtlinge das Dach eines Hostels in der Gürtelstraße. Sie bekommen nichts zu essen. Doch Frank Henkel, Berliner Innensenator, gibt nicht nach. Er hat seine Rechtsposition untersuchen lassen und genau. so weiter. Was wollen die Leute auf dem Dach? Sie widersetzen sich der Ausländerbehörde, die am Dienstag vergangener Woche 108 Flüchtlinge aufgefordert hatte, ihre Unterkünfte und Berlin zu verlassen. Und ihr, Marina, sammelt jetzt Essen zusammen und wie kriegt ihr das dann da hoch aufs Dach?
Naja, wir haben das dann Leuten mitgegeben, die gesagt haben, die machen den Weg, weil wir Anwohner uns ja zeitweise auch nicht trauen, wegen unserer Kinder und das alles. Und dann waren auch viele Ältere da gewesen, die haben uns das abgenommen und die wollten dann darüber zum Hostel. Die wurden gleich eingekesselt von der Polizei alles. Mhm. Und die sind sozusagen eingekesselt, auf Deutsch gesagt, die dürften an der Tür das Essen abstellen und die wurden dann aus der Nebenstraße gleich wieder rausgeführt, dass sie erst gar nicht wieder in die Sperrzone, auf Deutsch gesagt, reinkommen. Und das finde ich von der ganzen Politik nicht in Ordnung. Es sind Menschen wie alle anderen.
Das heißt, hast du Verständnis dafür, dass sie dieses Dach jetzt besetzt halten oder ist dir das erstmal egal, warum sie das machen?
Nee, ich habe Verständnis dafür, aber da war auch gestern ein Pfarrer drinnen von einer Kirche, aber das habe ich jetzt nicht groß mitgekriegt in den Nachrichten. Im RBB war mal kurz was gewesen und das finde ich irgendwie, geht das alles in den Medien unter. Über alle Politik wird sich aufgeregt, über Waffen und Krieg und alles. Aber wenn es wirklich mal um Menschen geht, dann macht die Politik die Augen zu. Gut, die Politiker, die haben auch ihre Meinung, ist ihre Sache. Wir sind alles auf solche Sachen ein Volk, wir haben auch unsere Meinung. Und eins, was ich da nicht verstehe, überall wird gespendet. Und es sind wirklich Leute, die Hilfe brauchen. Die verschanzen sich jetzt, weil sie Angst haben, wenn sie in ihr Land zurück müssen, kommen sie da nicht, die kommen zwar rein, aber nicht mehr lebend raus.
Ja, ich glaube, die Angst ist ja.
Politik nicht.
Ja, ich glaube, die Angst ist ja erstmal wieder nach Italien zurückgeschickt zu werden, ne? Oder in das Bundesland.
Ich weiß nicht, wo sie hingeschickt werden.
Naja, die meisten kamen ja wahrscheinlich über Italien, über Lampedusa. Weiß man ja von vielen, das heißt, in die Länder, wo sie das erste Mal europäischen EU-Boden betreten haben, müssen sie dann zurück, sollen sie zurückgeschickt werden oder sie sollen zurückgeschickt werden in die Bundesländer, wo sie eigentlich untergebracht waren, ne? Oder wo sie zugeteilt waren und so.
Da hat man aber auch jetzt, wie sagt man, die Mundpropaganda aus Friedrichshain-Kreuzberg hier, ich weiß nicht, wo die alle herkamen, wo die Schule da besetzt war, alles. Und die haben gesagt, die haben vieles mitgekriegt. Viele, die bei uns hier aus dem Hostel raus sind, da sind nur zwei Leute gewesen, die eine Fahrkarte hatten nach Hause. Mhm. Die anderen sind alle spurlos in Berlin verschwunden. Und das kann nicht sein.
Naja.
Das kann alles nicht sein.
Ja. Also,
das verstehe ich nicht. Irgendwo müssen die doch abgeblieben sein. Man kann doch einfach nicht einen Menschen irgendwo beiseite schaffen und Feierabend.
Ja, was meinst du, wie viele Leute es gibt, die in Berlin illegal leben, aus allen möglichen Ländern, in allen möglichen Verhältnissen?
Ja, das weiß ich ja auch. Ich lebe ja sozusagen in dem Viertel, ich kriege das ja alles mit. Aber bloß im Endeffekt, den Menschen, das sind Menschen, denen muss hier helfen werden, sag ich mir. Hm. Und da macht sich die Politik überhaupt keinen Kopf drüber. Die beschließen da irgendwas, ja, Dienstagabend soll beschlossen werden, was mit den paar Leuten da passiert. Hm. Und ja, so.
Naja,
dann sind sie im Endeffekt mit Gewalt raus und was passiert denn? Gehen sie in die nächste Zelle, auf Deutsch gesagt, ich sage es mal, wie es ist, auf Deutsch gesagt, und dann werden sie abgeschoben.
Ja.
Und das ist nicht der Sinn der Sache. Warum hat Deutschland, hat denn Frau Merkel gesagt, hat ein großes Herz für alle.
Hm.
Ja.
Das heißt aber,
die letzten Leute, die da noch drin sind, zu Frau Merkel nach Hause.
Ja. Marina, versteh mich nicht falsch. Ich persönlich habe auch teilweise Verständnis dafür, warum diese Leute so handeln und nicht erst jetzt da in der Gürtelstraße, sondern vorher auch schon auf dem Oranienplatz oder in der Gerhard-Hauptmann-Schule und sich wehren gegen so eine Politik.
Genau.
Aber ist dir das egal, welchen Hintergrund die Leute haben, aus welchen Ländern sie kommen? Denn also das ist ja jetzt, man merkt ja jetzt, auf der einen Seite ist die Bürokratie und ist eine Ausländer- und Asylgesetzgebung und auf der anderen Seite sind Menschen mit ihrem individuellen Schicksal und ihren Wünschen. Und viele davon, so hat es den Anschein, haben auf jeden Fall kein Recht, weiter in Deutschland zu bleiben oder in Berlin zu bleiben nach den gängigen Gesetzen. Ist dir das erstmal egal, was deren Hintergrund ist? Die sollen alle bleiben dürfen oder wie würdest du damit umgehen?
Der Hintergrund würde mich schon interessieren, dass sie nicht alle bleiben dürfen, das ist mir auch klar. Aber jeder Mensch hat ein Recht. Das meine ich jetzt.
Egal woher er kommt,
was für ein Hintergrund. Das muss man denn erstmal klarstellen, was los ist. Okay, entweder wird er wieder zurück oder er darf bleiben. Ich weiß jetzt nicht, wie ich mich ausdrücken soll.
Ja, also versprochen wurde den Flüchtlingen ja eine Einzelfallprüfung. Das also eine wohlwollende Einzelfallprüfung. Also jeder Einzelne sollte nochmal komplett auf den Hintergrund, warum ist er hier, unter welchen Voraussetzungen darf er bleiben und so weiter. Und das ist jetzt ja anscheinend bei vielen gar nicht geschehen.
Ja, es wurde so in den Medien gesagt. Die sind angeblich nicht zum Termin erschienen. Und da verstehe ich das nicht. Da sind Dolmetscher, alles und alles ins Haus reingegangen und angeblich hat nie einer seinen Termin eingehalten. Das glaube ich einfach nicht.
Ja, viele habe ich auch gehört, aber ich habe, glaube ich, ich habe ein Interview gehört mit jemandem, die hat, glaube ich, die Flüchtlinge unterstützt, geholfen und so sagte, also viele hätten nicht so genau verstanden, wann sie wann wohin müssen. Viele hätten auch Angst gehabt, dass das gar nichts bringt und dass sie am Ende doch abgeschoben werden.
Die Angst fährt mit, ist klar. Mhm. Das verstehe ich ja auch. Aber es kann nicht sein, dass auf einmal 108 Leute verschwunden sind von heute auf morgen.
Wie würdest du dir eine ideale Welt vorstellen, dass jeder da leben kann und dahin gehen kann, wo er will?
Teils, teils. Wenn er, wie sagt man, wenn er nicht irgendwie Verbrechen begangen hat, okay. Wenn er irgendwie Mist gebaut hat, soll er bestraft werden dafür, aber wenn er nichts gemacht hat, soll man ihn doch seinen freien Weg lassen.
Du hättest jetzt keine Angst davor, dass zu viele Leute sich dann auf den reichen Teil der Erde konzentrieren würden?
Das käme drauf an, wie ich schon sagte, ob er was am Stecken hat oder nicht.
Ja, haben ja die allermeisten nicht. Also das ist ja...
Ja, jeder Mensch hat ein Recht zum Leben, sag ich mir.
Mhm.
Ja, und das ist meine Meinung dazu.
Mhm.
Ich habe viel mit Ausländern zu tun. Ich arbeite ehrenamtlich in viele Objekte und was ich da manchmal sehe und höre, da abends liege ich im Bett und heule.
Ja. Meinst du, das würde funktionieren? Meinst du, eine Welt würde funktionieren, wo jeder einfach da sich niederlassen, da leben kann, wo er will?
Nee, kommt drauf an, wie viel Platz ist. Ob der Platz da ist, um das eine Überbevölkerung will keiner, ist mir auch klar.
Also ich denke da manchmal drüber nach, weil so Leute aus dem rechteren Lager, also oder aus dem Konservativen schon, nicht unbedingt aus dem Rechtsextremen, das fängt schon viel früher an, sagen, das geht ja gar nicht, wir brauchen strenge Asylgesetze und so weiter und strenge Einwanderungsgesetze, weil sonst würde ja jeder kommen und sonst wären wir hier ja bald überfremdet und so. Und ich frage mich, ob das tatsächlich der Fall wäre oder ob man das alles nicht viel unbürokratischer handhaben könnte und am Ende würden alle von profitieren und das würde gar nicht eintreten, was die an die Wand machen.
Nee. Es wird auf keinen Fall gehen. Aber wie kann denn die Regierung sagen, Deutschland ist offen, rein, auf Deutsch gesagt? Die müssen doch auch mal wissen, dass irgendwo mal, dass in Deutschland bald keiner mehr reinpasst.
Findest du, ja?
Ja. Gut, Deutschland ist groß. Aber bloß irgendwann passt doch keiner mehr rein.
Aber, also, wenn man jetzt bei deiner vorherigen These bleibt und jeder soll da leben können, dann braucht man ja eigentlich auch gar keine Nationalstaaten mehr. Dann kann man das ja eigentlich die Grenzen komplett aufmachen. Jeder geht einfach dahin, wo er will. Also das ist jetzt natürlich utopistisch, etwas sehr vereinfacht gesprochen. Warum geht das eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht?
Ich weiß es nicht.
Wem nützen denn eigentlich diese Grenzen? Also
ich frage mich auch manchmal, zu was hat man Grenzen, wenn sowieso jeder hingeht, wo er will?
Wenn sowieso, aber es geht ja nicht jeder dahin, wo er will.
Ja, da weiß ich jetzt auch keine Antwort.
Nö, müssen wir auch keine haben. Katja ist auch noch in der Leitung und so lang ist die Sendung gar nicht mehr. Ich danke dir, Marina. Bis dann. Tschüss.
Gut, okay, ciao.
Die Zustände in der Gürtelstraße, in dem Hostel, das bis vor ein paar Tagen noch Flüchtlinge beherbergte, jetzt sind einige aufs Dach geklettert, halten das Dach da besetzt und Marina hat uns ein bisschen was zu diesen Problemen dort erzählt, die Flüchtlinge haben und wie sie behandelt werden und dass teilweise nicht mal das Essen, was die Anwohner gesammelt haben, dann oben aufs Dach kommt. Katja aus Pankow, sprich uns was Weises zum Schluss.
Also ich wollte jetzt was ganz Neues ansprechen und zwar was schon ein bisschen weiter zurückliegt und zwar so Anfang der 90er. Ich weiß nicht, ob du was gehört hast von dieser Mykonos-Affäre da in Berlin.
Mykonos-Attentat.
Oder so Mykonos-Attentat. Ja. Und zwar haben sich da wohl ein paar kurdische Politiker getroffen aus verschiedenen Ländern und auf einmal kamen dann so ein paar paar Leute rein und die haben dann alle erschrocken, also die da dort saßen. Und da frage ich mich schon, wie sowas eigentlich passieren kann. Also das, das war auch ein Auftrag von der iranischen Regierung und das wurde nur kurz in den Medien erwähnt, aber es wurde nicht großartig thematisiert und es wurde auch nicht aufgeklärt. Und ich habe per Zufall mal einen Iraner getroffen und ich habe das dann angesprochen und er hat gesagt, dass er, dass sein Schwager auch dort saß und er war der einzige Überlebende, aber auch nur, weil er so getan hat, als ob er tot wäre. Und er hat die Attentäter, also die, die geschossen haben, erkannt. Und es wollte im Prinzip keiner wissen, wer es war. Sprich, derjenige, der sich totgestellt hatte, der hätte auch den Fall mithelfen können, den Fall aufzulösen. Aber das war nicht von, von Relevanz für Deutschland. Und ich finde, wenn sowas in Berlin passiert, sowas Menschenverachtendes, ja, dass das nicht großartig thematisiert wird. Und der zweite Fakt ist, wie sowas Organisiertes und sowas Konzentriertes passieren kann. Das heißt, das war ein Auftrag vom Iran. Und es hat aber, also wie die reingeschleust wurden und wie die so auf den Punkt genau dort reinkamen und alle erschossen haben, das frage ich mich, wie Deutschland das so geheim hält. Was sagst du dazu?
Das war 1992, zu einer Zeit, als ich persönlich mich noch eher am Rande für Politik interessiert habe, wie wahrscheinlich die allermeisten Fritz-Hörer. Deswegen so lange her, dass ich so ganz die aktuelle Brisanz des Ganzen nicht erkennen kann. Aber Katja, so lebhaft, wie du das geschildert hast und so brisant, glaube ich, dass einige jetzt mit diesen Bildern ins Bett gehen und sich Gedanken darüber machen, dass morgen googeln werden, das Mykonos-Attentat und was es eigentlich damit auf sich hat.
Ja, das ist aber nicht keine schöne Bettgeschichte sozusagen.
Aber das Leben ist auch nicht immer nur ein Ponyhof. Es sei denn, man lauscht dem Nightflight mit Babette Conradi, der jetzt gleich in wenigen Minuten beginnen wird. Katja, vielen Dank dir für dieses Mykonos-Attentat am Schluss. Tschüss. Ich hoffe, sie ist jetzt nicht sauer, aber die Sendezeit ist nun mal vorbei. Vielen Dank für diese offene Runde, sagt Hendrik Schröder und begrüßt euch wieder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Nightflight, Punkrock Nightflight oder aber kommenden Montag ab 22 Uhr. Freue ich mich wieder über eure Anrufe und Diskussionen. Da geht es dann um das absolute Grundeinkommen, habe ich mir überlegt. Es sei denn, es passiert noch was ganz Schwerwiegendes, Aktuelles, dann schieben wir das Thema auch gefahrlos, bedenkenlos weg. Aber eigentlich wollte ich gerne über das absolute Grundeinkommen reden und darüber, wie sinnvoll oder wie unsinnig ihr das findet und welche Modelle ihr eigentlich da anstrebenswert findet und was ihr Quatsch findet. Das dann also nächste Woche. Tschüss.
Fritz. Und das hört man.